Freunde, herzlich willkommen hier beim Horror-Podcast und wir werden endlich mal wieder ein bisschen aktueller. Wir besprechen, ja, vielleicht die Horrorsensation, zumindest bislang im Jahr 2024, ein Film, der für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Einige von euch dürften ihn auch schon gesehen haben und wir klären heute, ob Longlegs mit Nicolas Cage wirklich so geil ist, wie das Marketing uns weiß gemacht hat. Wir müssen das alles mal zusammenschneiden. Ich will das irgendwann mal hören.
Da können wir mittlerweile wahrscheinlich so einen richtig schönen Dubstep-Remix rausmachen oder so.
Ey, wir bringen Dubstep zurück, wir machen das Ding wieder richtig groß. Skrillex zur Seite. Übrigens, mit wem war das denn? Wer hat mir denn neulich gezeigt, wie Skrillex mittlerweile aussieht? Warst du das? Irgendjemand hat auf dem Handy mir ein Foto gezeigt, Skrillex heute. Der sieht so krass anders aus, der Dude.
Entweder war das Wirt oder das war Olli, als wir essen waren.
Ah ja, stimmt, genau. Das war richtig lustig. Keine Ahnung, wie wir jetzt auf Skrillex gekommen sind. Ach so, genau. Alte Männer, deren Zenit schon lange überschritten ist, die es aber doch nochmal wissen wollen. Willkommen beim Horror-Podcast.
Wunderschöne Überleitung.
Geil, oder? Ich habe es ja gerade gesagt, Longlegs läuft jetzt seit einer Woche ungefähr in den Kinos. Das heißt, ihr habt jetzt genug Gelegenheit, euch den anzugucken. Wir produzieren jetzt ordentlich vor, weil wir echt mal wieder ein bisschen was Aktuelleres machen wollten. Und für euch zur Einordnung, wie das jetzt gerade aussieht. Wir beide, Kolja und ich, wir konnten Longlegs in der offiziellen Pressevorführung jetzt bestimmt schon vor, was, 3-4 Wochen sehen oder so?
Ey, gefühlt ist es schon fast 2 Monate her, aber es
wirklich,
ist wahrscheinlich
so lange?
Also gefühlt, ich kann es echt nicht genau sagen, weil das war ja an dem Punkt sogar, wo wir noch nicht mal ansatzweise erwähnen durften, dass wir ihn überhaupt, dass wir da irgendwie eine Meinung zu haben. So.
Stimmt, ja, ganz genau, richtig.
Bisschen länger her.
Es ist schon ein bisschen länger her. Und genau, wir haben damals irgendwie so Andeutungen gemacht, irgendwie auf Instagram und Social Media und so gepostet, ey, wir haben gerade hier Longlegs gesehen, dürfen wir aber nichts so sagen, knickknack. Und jetzt haben wir den gestern Abend noch einmal geguckt. Wir haben vom Verleih, vielen Dank an dieser Stelle übrigens, einen Screener-Link zugeschickt bekommen. Und das war auch echt richtig gut, weil ich gemerkt habe, ich musste den wirklich ein zweites Mal sehen, weil ich ganz viele Details tatsächlich auch schon wieder vergessen habe. Deswegen war es richtig cool. Wir haben den beide noch sehr frisch, sehr präsent. Und deswegen lass uns doch gut gelaunt über Longlegs reden. Ich glaube, was die Leute am meisten interessiert, ist tatsächlich, ey, ist der jetzt so geil geworden wie alle gehofft haben, das Marketing war extrem clever, alle waren richtig gehypt, alle hatten mega Bock, man wusste lange überhaupt nicht, was das für eine Art von Film ist. Jetzt ist er endlich da, ja, und lass uns doch einfach mal reden, ob wir den so geil finden, wie wir gehofft haben oder ob wir da doch gewisse Einschränkungen machen müssen. Aber ihr wisst es vorher, wie immer, wir stellen eine Frage, ich glaube, diesmal wird die Antwort kurz ausfallen. Kolja, was hast du in der letzten Zeit Cooles gesehen?
Ey, eben gerade noch, also bevor wir auf Play praktisch oder auf Recording gerückt haben, habe ich noch gesagt, so, ich glaube, ich habe gar nichts gesehen. Das ist Schwachsinn. Ich habe einen Film nämlich gesehen, den habe ich mir endlich nachgeholt. Pass auf. Truth or Dare.
Nein. Nein, nicht diesen Schrottfilm.
Truth or Dare von 2018 war, glaube ich, war das ein Blumhouse-Film? Ich habe das schon gerade später vergessen. Ihr müsste, glaube ich, ein Blumhouse-Film gewesen sein.
Ich glaube, es war Blumhouse. Oh nein!
Ja, es ist Jason Blum. Ich habe es gerade nachgeguckt. Haben wahrscheinlich viele von euch gesehen, war so ein Konzept-Horrorfilm, wo es darum ging, dass irgendwie so ein paar Teenies an so einem schicksalshaften Abend irgendwie so ein Spiel Wahrheit oder Pflicht spielen. Kennt jeder, ne? Hat jeder mal in der Kindheit wahrscheinlich gespielt und darüber hinaus. Und es ist so, quasi so eine dämonisierte Version von Wahrheit oder Pflicht. Das heißt, die Leute müssen dann immer irgendwelche absurden Tasks durchführen oder halt irgendwelche schlimmen Sachen aus ihrer Vergangenheit erwähnen vor Leuten, vor denen sie das lange geheim gehalten haben und so. Und was aber die meisten Leute von euch da draußen, für die, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich irgendwie in Erinnerung behalten haben, sind diese völlig verzerrten, merkwürdigen Fratzen. Also so richtig, mit so richtig schlechtem CGI, so unfassbar hochgezogene Mundwinkel, noch bescheuerter als bei Smile. Und es sieht einfach aus wie so eine Art Snapchat-Filter, was ich super witzig finde, weil in einer Szene sagt literally einer der Character, es sah aus wie dieser Snapchat-Filter. Das sagt wirklich ein Charakter.
Oh,
das heißt,
ey,
die waren sich bewusst, wie bekloppt das aussieht eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie das im Nachhinein gemacht haben, im Nachhinein so bemerkt haben, oder ob sie das von Anfang an sehr, ob sie da sehr self-conscious rangegangen sind. Aber ey, was ein bescheuerter, dummer Film. Also das war wieder aus so einem Level schlecht, dass es unfassbar lustig war.
Und warum hast du den geguckt? Also random? Ich meine, der ist jetzt was von 2018 oder was? Sechs Jahre alt?
Ich wollte ihn tatsächlich immer mal gucken, weil es so ein Film ist, der klang und sah so bescheuert aus, dass ich den einfach mal sehen möchte. Weißt du, dass ich den einfach mal abpacken möchte? Und letztens als ich durchgescrollt habe bei Amazon Prime. Und dann ist er da aufgeploppt und dann war ich so, ey, let's go. Deswegen habe ich den dann einfach mal reingeschmissen. Und ja, wurde nicht enttäuscht. War ziemlich dumm. Ziemlich dummer Film. Ziemlich viele dumme Sequenzen, wo sich Charaktere benommen haben, wie sich kein normaler Mensch benehmen würde. Und Alter,
super.
Bei dem Ende dachte ich mir so, was ist das? Oh, ich würde so gerne über dieses Ende reden. Aber die, die ihn gesehen haben, ne, die wissen's. Also, ist so ein Moment, wo man auf jeden Fall richtig schön mit dem Kopf schütteln kann. Erstens, dass es funktioniert und zweitens, dass es einen Charakter macht.
Okay.
Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man mal richtig hart Langeweile hat.
Aber wenigstens ohne Joey King. Das ist ja vielleicht ein Grund, sich den Film dann doch anzugucken. Also ey, ich habe es auch mitgekriegt und ich habe auch gehört, dass der ja so richtig schlecht ankam, überall verrissen wurde, absolute Lachnummer. Deswegen habe ich ihn bislang noch nicht gesehen. Aber ich hole ja auch gern so kompletten Schrott nach. Von daher, ey, vielleicht gucke ich den mal irgendwann, wenn ich wieder mal total verkatert auf dem Sofa lieg und nichts mit mir anfangen kann, dann und der läuft irgendwo, vielleicht schmeiß ich den da mal rein. Ja. Und das war's, ne? Mehr hast du gar nicht gesehen. Also horrormäßig.
Ich habe Titan endlich mal angefangen, aber das war an einem Tag, wo ich dann unverhofft schnell los musste. Deswegen musste ich den leider abbrechen. Aber ich habe den endlich mal angefangen und ich werde den auf ziemlich sicher entweder heute noch oder morgen auch endlich mal durchgucken, weil der steht schon so lange auf meiner Liste und ebenfalls, der war jetzt einfach bei Prime und da dachte ich, ja, go for it. So.
Ey, Titan oder Titan, also ich glaube, er heißt, wird Titan ausgesprochen, ist ja von der Regisseurin, die auch Raw vorher gemacht hat.
Ja.
Und ich muss sagen, ich mag beide Filme sehr. Und also Raw fand ich schon ziemlich cool, aber Titan hat mich echt zutiefst beeindruckt. Ey, das war so ein weirder, krasser, seltsamer Film, der so dermaßen sein eigenes Ding macht, dass ich dachte, also die Regisseurin Julia, wie heißt sie, Ducournau, glaube ich, ist eine Französin, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Also die ist für mich unter den Horrorregisseurinnen, so neben Jennifer Kent, ist die, glaube ich, die mit Abstand interessanteste Frau, die gerade im Horrorgenre arbeitet. Also wenn die was Neues rausbringt, egal was, da habe ich richtig Bock drauf. Ey, ja, dann guck in Ruhe mal Titan zu Ende und dann sag uns bald, wie er dir gefallen hat. Da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Cool.
Ja, Mann.
Ja, und bei mir, ich kann es noch kürzer machen. Ich glaube wirklich, ich habe in letzter Zeit überhaupt nichts Horrormäßiges gesehen. Ich hänge total hinterher. Ich habe 1000 andere Sachen gemacht, 1000 andere Sachen geguckt. Ich habe neulich meiner lieben Mitguckerin, habe ich einen Klassiker näher gebracht, Ghost, Nachricht von Sam. Weiß ich nicht, ob man den als Horrorfilm bezeichnen kann. Kommt zumindest Geister vor und Tote. aber ansonsten, nee, habe ich wirklich nichts Aktuelles aus dem Horrorgenre gesehen. Hat sich einfach nicht so ergeben. Ja, deswegen können wir das direkt hier auch schon wieder abhaken. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich habe gemerkt, in der letzten Folge waren wir wieder so krass, oder vorletzte, irgendwann waren wir so krass ausufernd. Deswegen gar nicht dran lange weiter gelabert um den heißen Brei herum. Lass uns über Longlegs reden. Ich habe da richtig Bock drauf, du hast Bock drauf, drüber zu sprechen. Also, here we go. Was sagen wir denn zu Longlegs?
Do you still say your prayers? Never once. They scared me.
Was sagst du denn zu Longlegs? Wir haben ihn ja jetzt beide zweimal gesehen. Achso, und sorry, ganz kurz, es war sehr unschön, eine Frage zu stellen und dann aber noch was zu sagen. Aber nur zur Sicherheit, wir werden jetzt spoilen, ne?
Also, ja, definitiv.
Also genau. Der Film läuft jetzt schon seit ein paar Tagen. Das heißt, ihr hattet Gelegenheit, ihn zu gucken. Wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid, wie so oft, dann pausiert jetzt den Podcast, kommt später wieder, weil wir jetzt, also das ist wieder so ein Film, da muss man auch über die Story reden. Ich finde es unmöglich, über diesen Film zu quatschen, ohne speziell die Story und so manche Details und gerade das Finale zu reden. Deswegen, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt, dann guckt den um Gottes Willen vorher. Wenn es euch egal ist, könnt ihr einfach dranbleiben. So, jetzt aber, Kolja. Was sagst du denn nun nach zwei Sichtungen zu Longlegs?
Also erst einmal ist Longlegs ein Film gewesen. Du hast es vorhin schon mal erwähnt mit dem Marketing. Da ist ja recht viel drumherum passiert und Leute haben sehr viel die Teaser analysiert und haben sich einfach allgemein darauf gefreut, weil das, was so gezeigt wurde, und das waren teilweise nur so vage Bilder und Sequenzen, die haben irgendwie Leute angefixt und ich muss sagen, ich habe dazu gehört. Also ich war interessiert, ich hatte irgendwie Bock, der ganze Look war sehr interessant und Oz Perkins ist so ein Regisseur, ich habe sehr, sehr wenig von ihm tatsächlich gesehen, aber okay, das, was ich immer so gesehen habe, auch wenn es nur in Trailerform war, das hat mir immer Interesse geweckt. So gerade hier Gretel und Hänsel habe ich bis jetzt leider noch nicht nachgeholt, aber ich weiß noch damals, als da auch so die ersten Bilder aufgetaucht sind, war ich so, okay, ich muss es irgendwann mal nachholen. Deswegen so grundlegend, ich hatte einfach Bock auf den Film. Zusätzlich dann halt Nicolas Cage, der ja auch momentan einen ziemlichen Run hat, haben wir auch letztes noch mal erwähnt gehabt bei Mandy, so irgendwie die letzten Filme, der hat schon sein Comeback wieder. So, also der ist ja jetzt echt in einigen Streifen gewesen, die wirklich gut waren. Von daher, das hat schon mal angefixt. Micah Monroe ist eine Schauspielerin, die ich sehr gerne in Filmen sehe. Also The Guest und It Follows sind beides zwei meiner All-Time-Favorites. Und da spielt sie so ziemlich die Hauptcharaktere.
Und du stehst auch auf sie. Komm, sag doch, wie es ist. Du bist ein
bisschen
verknallt in Micah Monroe.
Brauche ich gar nicht zurückhalten hier. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Micah Monroe ist einfach, wie gesagt, eine Schauspielerin, die ich auf zwei Ebenen gerne vor der Kamera sehe. Einmal Schauspielerin und einfach, weil ich die Frau sehr schön finde. So.
Sehr elegant ausgedrückt.
Ja. Ja. Und deswegen so grundlegend, das war mal wieder nach langer Zeit ein Horrorfilm, auf den ich einfach hyped war tatsächlich. Und das habe ich mittlerweile recht selten, dass ich so richtig gespannt bin, was da auf mich zukommt. Meistens lasse ich einfach passieren und gehe da nach Möglichkeit wenig Erwartung ran, aber das konnte ich diesmal ganz ehrlich nicht so richtig zurückhalten. Das war einfach irgendwie da und hätte ich jetzt nicht so extrem unterdrücken können. Und dann haben wir den halt in der Preview gesehen, was wie gesagt jetzt schon ein bisschen länger her ist. Und ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das schon mal vorwegzunehmen, der Film ist in drei Parts ja unterteilt und in den ersten zwei Dritteln war ich so extrem investiert in diesen Film. Also gerade das Intro, die ersten paar Minuten haben uns beide direkt gehuckt. Ich weiß noch, dass wir uns angeguckt haben und waren so, okay, ich hab Bock. So, ja, ich bin drin. Let's go. Was hat er noch so? Und dann auch zusätzlich, ich finde, der Film ist unfassbar schön gefilmt. Also die Cinematography durchgehend ist so extrem interessant anzugucken. Alles ist so super weit geschossen. Die Kamera ist so, zeigt irgendwie viel zu viel eigentlich. Also was man nicht wirklich gewohnt ist, wenn man jetzt normale Filme anguckt, die haben immer so ein recht eingeengtes Fenster und man sieht halt das, was man sehen soll. Aber Long Legs zeigt halt viel mehr darüber hinaus. Das ist so in so einem extremen Weitwinkel geschossen. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Charaktere in so einem Gebäude sitzen sieht, dann sieht man wirklich alle Türen, alle Fenster drumherum, was so eine merkwürdige, unangenehme Art von Beklemmung in dir auslöst, weil du hast so viel Sicht auf so viele Punkte und du hast das Gefühl, dass jederzeit aus jeder Ecke irgendwas kommen könnte. Irgendwas konnte im Hintergrund langlaufen, deine Augen wandern konstant hin und her und ich hatte nach langer Zeit mal wieder im Kino das Gefühl, dass ich angespannt bin auf eine gewisse Weise. So. Und das hat mich so gecatcht irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen, aber so zum Ende, so zum letzten Drittel, das kann ich schon mal sagen, das hat mich leider dann irgendwie nicht so ganz erwischt, wie ich mir es erhofft habe. Es war so ein bisschen ein Letdown zum Finale hin. Für mich persönlich und für dich ja auch. Und ich weiß auch, dass wir aus dem Kino gegangen sind. Und ich war so echt ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich dachte die ganze Zeit, okay, irgendwas hat dieser Film in mir ausgelöst, was ich schon lange nicht mehr in einem Film hatte. Und ich fand den so verdammt nochmal interessant als Werk an sich. Warum gefällt er mir jetzt nicht so extrem gut, wie ich mir es erhofft habe, zum Ende hin?
Ja.
Ist es nur das Ende? Ist es, weil ich einfach mehr erwartet habe während der ersten Sichtung? Also eins war ganz klar, ich glaube für uns beide, als wir rausgegangen sind, wir müssen den nochmal gucken, um sich ein richtiges Urteil zu erlauben. Und also für mich war ganz klar, ey, da steckt irgendwas drin. Ich fand das unfassbar geil. Aber um mir wirklich eine Meinung zu bilden und eine feste Review abzugeben, muss ich ihn mindestens noch einmal gucken. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir dann den Screener bekommen haben und das gestern noch mal frisch machen konnten.
Ey, also mir ging es ganz ähnlich. Ich kann mich auch erinnern, als wir da in der Pressevorführung saßen, also man merkt ja manchmal so die Energie in so einem Kinosaal, so was das Publikum gerade fühlt und was man dann auch so ein bisschen zurückgibt. Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, aber wir alle kennen das. Und ich habe wirklich gemerkt, dass der ganze der ganze Saal, alle, die da waren, alle Filmjournalisten und Kritiker, die den Film dann halt vorher schon gucken durften, so eine gewisse Anspannung und wirklich so eine gewisse Beklemmung hat man gespürt, so bei allen, und jeder hat den Film ernst genommen. Also, wie du schon gesagt hast, so gerade der Anfang, der ist so stark, der zieht einen so dermaßen in diese unberechenbare, düstere und hoffnungslose Atmosphäre ein. Also, ich finde, der Film macht von Anfang an klar, ey, ich mein's ernst. Das wird jetzt hier, das wird nicht lustig. Da wird's ganz wenig, wenn überhaupt, auflockernde Momente geben. Das ist hier wirklich, das ist düster. Das ist ein Serienkillerfilm mit einem großen Schuss Okkultismus. Tote Familien mit toten Kindern, ein durchgeknallter Psychopath. Also wirklich nichts für die ganze Familie, sagen wir es mal so. Und das hat der Film wirklich sehr, sehr deutlich klar gemacht, und das hat sich auch sofort auf die Leute übertragen. Und deswegen, ähnlich wie du, ich fand den Anfang wahnsinnig stark, so die erste Hälfte vielleicht. Und dann muss ich leider auch sagen, und das hat sich jetzt leider auch bei der zweiten Sichtung nicht großartig geändert, so spätestens im letzten Drittel, da strauchelt der Film ganz schön für mich. Also wir kamen so raus und haben echt drüber versucht zu sprechen und zu formulieren, warum der Film am Ende dann nicht noch besser geworden ist und nicht noch geiler gewirkt hat, als er eigentlich hätte wirken müssen. Und deswegen, ich fand es auch super gut, den auf jeden Fall nochmal zu sehen. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich viele Details tatsächlich schon gar nicht mehr wusste. Und hier und da kann ich den Film beim zweiten Mal sogar noch mehr wertschätzen, weil auch dank deiner Hilfe. Wir haben uns gegenseitig immer so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, was so kleine Details im Bild angeht. Also da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber manchmal hat er fast so was Suchbildartiges, was ja mir beim ersten Mal gar nicht so richtig aufgefallen ist. Und das hat großen Spaß gemacht, so ganz viele kleine Details hinten im Bild zu entdecken, die man beim ersten Mal gar nicht so richtig registriert hat. Aber das ist so mein Punkt. Ich muss auch sagen, er ist am Ende des Tages leider nicht so geil, wie er hätte werden müssen, was ich ziemlich ärgerlich finde, weil der Anfang eben so stark ist. Und ich habe vorher, jetzt bevor wir uns hier zum Cast zusammengesetzt haben, habe ich mal ganz grob so ein bisschen geguckt, wie er so allgemein überall angekommen ist. Und also ich glaube, der polarisiert auch ein bisschen. Ein paar hypen ihn als Meisterwerk hoch, als besten Horrorfilm der letzten Jahre, wo ich jetzt definitiv nicht mitgehe. Ich finde den auch nicht schlecht, aber ich habe sehr oft sowas gelesen wie, also wenn man klassische Punkte vergeben will, so eine 7 von 10. Und ich muss sagen, leider ist das bei mir ähnlich. Also mit ganz, ganz, ganz viel Wohlwollen vielleicht gerade noch so eine 8, weil ich den ganzen Stil so gut finde, weil er so stilsicher inszeniert ist und das, was er auf handwerklicher Ebene macht, das macht er so wahnsinnig gut. Aber inhaltlich, naja, da fällt er dann doch ganz schön zusammen. Und deswegen kann ich bei aller Liebe also nicht höher gehen als, ja, das ist für mich so eine 7 von 10 trifft es tatsächlich schon ganz gut. Kriegen wir denn zusammen eine kurze Synopsis, eine Inhaltsangabe, was in Long Legs eigentlich passiert? Ja, trauen wir uns zu, oder? Soll ich?
Die kann ich dir sonst auch gleich geben. Ich wollte nur noch mal ganz kurz eben sagen, kann ich unterstützen oder zustimmen. 7 von 10, aber ich würde ihm gerne 9 von 10 geben, weißt du, ich meine? Ja, exakt. Ärgert einen schon fast, weil eigentlich, du verdammter Film, eigentlich hättest du mehr verdient, aber eigentlich auch ich so,
Ja, genau.
Ich finde es halt interessant, dass der nicht nur nach außen halt bei den Leuten gerade so polarisiert, weil entweder finden die Leute den richtig pervers geil, wie du gerade schon erwähnt hast, oder halt so meh. Und bei uns ist es ja irgendwie auch so diese innerliche Zerrissenheit, dass wir den eigentlich geiler finden wollen, als er im Kern so ist. Ganz komisches, schwieriges Ding auf jeden Fall.
Ja, aber du hast das schön gesagt, man möchte ihm eigentlich eine 9 oder am besten sogar eine 10 geben. Und das ist auch wieder der Punkt, weshalb wir in diesem Cast spoilen müssen, denn für mich hängt das fast ausschließlich, nein, eigentlich wirklich ausschließlich an der Story und an so gewissen Details innerhalb dieser Story zusammen. Also haben wir ja schon gesagt, ne, handwerklich ist alles geil, wäre halt nur das eigentliche Skript besser. Und würde er sich nicht so ein paar Schnitzer in der Art, wie man so eine Geschichte erzählt, erlauben, dann wäre es vielleicht ein 9 oder sogar ein 10 von 10 Film. Aber deswegen eben müssen wir jetzt ganz konkret über die Story und gerade so im letzten Drittel müssen wir reden. Es geht gar nicht anders. So, und jetzt, ich bin ganz überrascht, dass du da Bock drauf hast, aber jetzt darfst du gerne einmal Longlegs kurz und knackig zusammenfassen. Hau rein.
Yes, also wir folgen dem Hauptcharakter, gespielt von Michael Monroe, Agent Lee Harker, FBI Agent Lee Harker. Und sie wurde mit einem Fall betraut, der eine Mordserie behandelt. Und diese Mordserie weist auf okkulten Tathintergrund hin. Also das Long Legs ist ja der Killer, der ominöse Killer im Hintergrund, der von Nicolas Cage gespielt wird. Auch geil an der Stelle, dass der in den ganzen Postern, in den ganzen Preview-Sachen, die rausgebracht wurden, dass man ihn nicht einmal richtig gesehen hat. Das heißt, es hat immer irgendwie so bis dahin, bis zum ersten Moment, wo man ihn wirklich sieht, so ein unangenehmes Gefühl. Und man weiß nicht, wer da jetzt wirklich dahinter steckt. Aber Long Legs ist der Killer, der von dem FBI gesucht wird. Und es gibt irgendwie mehrere absurde Tatorte, weil alles weist darauf hin, dass die Familie in diesen Häusern selbst umgebracht hat. Beziehungsweise, dass der Vater irgendwie angefangen hat, dann ein Kind zu ermorden, die Frau zu ermorden. Aber es gibt keinen Hinweis darauf hin, dass irgendjemand in diesem Gebäude mit dabei war. Das heißt, die Leute fragen sich so, inwiefern ist dieser Longlegs involviert? Warum passiert das alles und so? Und es hat von Anfang an Rätselfaktor, den man auch vielleicht in so einem 7 sehen würde. Ich glaube, wir haben am Anfang gesagt, so, das hat so ein bisschen was von 7 trifft der Rote Drache, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Mhm.
Ja, genau.
Also so ein bisschen Hannibal meets 7. Und das fand ich von Anfang an dann schon sehr, sehr spannend.
Ja, genau. Also das ist, es war ja lange, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Entstehungsgeschichte zurückblicken und wie das Marketing anfing und so, was übrigens super geil war, habe ich nochmal ganz kurz nachgelesen. Die haben es geschafft, dass ein Film nur aufgrund des Marketings wieder fast so ein bisschen viral ging und so sich ein Hype entwickelt hat. Obwohl oder vielleicht gerade weil man lange gar nicht so richtig wusste, was Longlegs für eine Art von Film ist. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen den Reiz aus. Jetzt wissen wir ja, worum es geht. Aber im Grunde vereint Longlegs so einen klassischen Serienkiller, wird von einem Detective, in diesem Fall von einem weiblichen Detective, gejagt. Thriller, wie er so in den späten 90ern, frühen 2000ern vielleicht irgendwie sehr populär war, diese Art von Film. Aber wirklich tatsächlich mit einem okkulten Unterbau. Und das zum Beispiel, das wusste ich nicht. Das war mir nicht klar. Ich wusste wirklich nicht, ob das nur... Da sind wieder die Anführungszeichen. Holy fuck, wirklich, wie oft wir das machen, ey. Ob das nur eben so eine klassische Serienkiller-Thriller-Geschichte ist oder wirklich ein Horrorfilm, in dem es um übersinnliche Vorkommnisse ging, um Dämonenbesessenheit, um Satanismus irgendwie. Und Longlegs schafft das Kunststück tatsächlich, beides zu verweben. Und ich finde, das macht er auch einigermaßen gut, das macht er ziemlich souverän. Ich finde das auch mal einen frischen, coolen Ansatz, den ich so in der Form jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen habe. Oder zumindest seit längerer Zeit nicht mehr. Und genau, darauf wollte ich hinaus. Und das Marketing hat es halt irgendwie sehr geschickt gemacht, uns immer so ein paar Infoschnipsel und so Bröckchen hinzuwerfen. Aber man wusste halt irgendwie nicht ganz genau, was eigentlich Longlegs für eine Art von Film ist. Und ich habe gelesen, dass die Marketingfirma quasi bei Oz Perkins, bei dem Regisseur, nachgefragt hat, ey, pass auf, wir haben jetzt nicht so irre viel Budget für eine coole Marketingkampagne, aber können wir so ein bisschen machen, was wir wollen? Können wir ein bisschen abspacken? Können wir Riot gehen? Und da meinte Oscar Perkins wohl, naja klar, also was wollt ihr sonst machen? Natürlich, bewerbt den Film irgendwie, wir wollen ja Leute ins Kino kriegen. Ja, und irgendjemand hat da wirklich eine sehr clevere Kampagne auf die Beine gestellt, hat ja auch voll funktioniert. Der Hype war groß, hat sehr, sehr viele Leute ins Kino gelockt. Und auch hier, das war für Micah Monroe, glaube ich, der erfolgreichste Start, also eines Films, in dem sie mitgespielt hat, in der Hauptrolle. Und für Nicolas Cage seit dem zweiten Ghost Rider der erfolgreichste Kinostart, was echt absurd ist, ne? Also, wow. Wir hatten in den letzten Jahren sowas wie Mandy und Pig und so. Also Filme, die ganz viele Leute ganz großartig finden, aber so ganz große Kassenmagneten waren das jetzt nicht unbedingt. Und rein finanziell war Longlegs schon mal sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen, ja, definitiv alles richtig gemacht. Aber also, wenn ich jetzt vielleicht erstmal mit den positiven Aspekten von diesem Film anfangen möchte, da ist zum einen wirklich so das eigentliche Filmhandwerk dahinter, also die Shots, wie sie komponiert sind, die Kameraeinstellung, das Spiel so mit den verschiedenen Bildschirmformaten, dann ist da vielleicht also gefühlt mal so ein grisseliger Filter drüber, das sieht wirklich aus wie ein Film aus den 70ern. Auch die Titlecard nach dem Cold Opener im Intro. Das sieht wirklich aus direkt wie irgendwas, was aus den 70ern quasi in Jetztzeit produziert wurde. Also man merkt einfach, dass Oscar Perkins da wahnsinnig viel Liebe zum Detail reingesteckt hat. Wahrscheinlich viel 70er-Filme geguckt hat, viel recherchiert hat, weil er echt diesen Look und Feel einfangen wollte. Und das ist ihm auch perfekt gelungen. Echt alles, alles ganz großartig. Also, und eben, wie gesagt, das eigentliche Konzept, dass das nicht so richtig aufging. Das ist halt schade und auch darüber werden wir noch reden, aber erstmal fand ich das eine ziemlich coole Idee, ja, so ein Serienkiller-Film zu nehmen und den aber mit so okkulten, fast surrealen Elementen dann so ein bisschen aufzubauschen, dass der sein eigenes Ding macht. Das beeindruckt mich nach wie vor.
Ey, komplett. Also, ich find's vor allem interessant, weil du ja gerade meinst, dass der so erfolgreich war. Also, dass dieser Film überhaupt erfolgreich ist auf dem Level, weil, ganz doof gesagt, ist es halt einfach nur wieder ein anderer Elevated-Horror-Film. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Conjuring oder so, was die Massen groß ins Kino lockt. Deswegen finde ich das irgendwie an sich schon sehr interessant, dass der so eingeschlagen ist, weißt du? Weil so ein Hereditary und Co. und selbst vielleicht ein It Follows, ich weiß nicht, die sind vielleicht jetzt auch nicht auf so einem Level im Gespräch direkt gewesen, von Anfang an, sondern die haben sich so ein bisschen über die Zeit aufgebaut.
Ja, ja genau. Und also ich glaube wirklich, dass ich würde das zu bestimmt 90% wirklich auf das wahnsinnig gute Marketing schieben. Und ich meine, ey, ich habe es ja auch bei uns gemerkt, ne? Also wie viel Bock wir in den letzten Monaten auf Longlegs hatten. Immer wenn wenn Neon auch nur ein Teaserbild veröffentlicht hat auf Instagram oder so. Man wusste gar nicht. So, ich kann mich an dieses Bild erinnern von der offensichtlich toten Familie, die alle quasi unter so einer Decke verhüllt waren und nur so die Beine ragten raus. Also die wurden so drapiert, dass die Rücken an Rücken sitzen, wie in so einer Art Kreis und nur so die Beine guckten raus. Und das war ein unheimlich gruseliges und schauriges Bild. So, das hat einfach funktioniert. Und ich glaube, ja, also als man dann erfahren hat, dass Nicolas Cage mitspielt und dann auch ein Serienkiller spielt, also ich glaube, da bringst du die Massen schon so ein bisschen an die Kinokassen. Also zumindest wächst so großes Interesse. Aber auch hier, und vielleicht nähern wir uns langsam mal dem Punkt, an dem wir erklären müssen, warum der Film dann doch nicht so geil ist, wie er sein müsste. Ich muss sagen, leider, aber für mich ist Nicolas Cage auch einer der Schwachpunkte in diesem Film. Also da, das ist leider wieder so ein Fall, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die sich einen Gefallen getan haben, Nicolas Cage zu besetzen. Also okay, auf der einen Seite offensichtlich schon, denn er ist ja sehr erfolgreich, der Film, hat also ein Vielfaches seiner Produktionskosten wieder eingespielt und das liegt bestimmt auch an dem Namen Nicolas Cage, von daher, ja, wahrscheinlich haben sie alles richtig gemacht. Aber wenn ich davon mal zurücktrete und den Film nur so als Kunstwerk betrachten möchte, dann muss ich sagen, fangen bei mir schon ein bisschen die Probleme mit der Besetzung von Nicolas Cage an, weil er mir in diesem Film wieder ein bisschen zu drüber war. Der war mir zu mimig, das wirkte für mich zu kalkuliert. Also der hat leider wieder das gemacht, was man ihm so oft vorgeworfen hat und von dem ich dachte, dass sich Nicolas Cage davon ein bisschen frei gemacht hätte, der hat wieder, mir hat er da zu krass rumgespackt. Das war irgendwie alles ein bisschen zu groß, ein bisschen zu wild, was er gemacht hat. Das war so mit der Brechstange exzentrisch und weird und so laut und überhaupt nicht subtil, dass ich dachte, schade. Ich dachte, wir hätten das hinter uns gelassen. Das war wahrscheinlich vom Regisseur auch so beabsichtigt. Das war wahrscheinlich genau das, was er wollte. Aber ich muss sagen, ich bin an die Figur von Nicolas Cage, eben an die Figur des Killers Longlegs, nicht so ganz rangekommen. Der Film, der wirkte auf so eine surreale Art, dann aber doch so geerdet und so in einer albtraumhaften Version der Realität, die mich wirklich gepackt hat. Atmosphärisch war ich da immer voll drin. Und immer wenn Nicolas Cage aufgetaucht ist, da hat es sich fast so ein bisschen wie so ein Comic-Horrorfilm angefühlt. Mhm. War das bei dir ähnlich oder reagiere ich da nur so ein bisschen zu sensibel auf diese Figur?
Nee, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist also zum Leibwesen tatsächlich, weil wenn man jetzt sich so ein bisschen umhört, dann sind wir, glaube ich, mit der Meinung tatsächlich nicht unbedingt alleine, aber wir gehören definitiv zur Minderheit, weil ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Leute gelesen, also wirklich, wirklich viele Meinungen, dass sie Nicolas Cage gerade in der Rolle extrem abgefeiert haben, dass sie so waren, so okay, das war einer der coolsten Punkte im Film, wo ich jetzt nicht wirklich unbedingt mitziehen kann, ganz einfach, weil, was du auch gerade gemeint hast, dass der halt sehr comichaft drüber wirkt und ja, im Prinzip macht er in so ein paar Szenen das, was man vielleicht von Nicolas Cage in vielen Filmen erwartet. Da sind wir auch im Mandy drauf eingegangen, dass man so Momente hat, wo man sich so denkt, ah, okay, jetzt kommt der Cage-Moment. Und ja, das macht er so ein, zwei Mal in dem Film. Und dann merkt man halt so, ja, okay, das ist halt jetzt gerade so dein Ding und I get it. Aber ich glaube, ich hätte es auch in so ein paar Momenten unheimlicher gefunden, wenn er als Killer einfach so ein bisschen runtergefahren hätte, so ein bisschen unterkühlter vielleicht so manchmal gewesen wäre. Vielleicht ein bisschen weniger erklärt auch gerade zum Ende, das ist auch was, worauf wir noch eingehen werden, aber ja. Das macht nicht nur er als Charakter, sondern es gibt noch so ein, zwei Szenen danach auch noch, wo der Film sich nicht traut, diesen Modus abzufahren, Show, don't tell, so was ja in vielen Filmen auch mal ganz schön ist, wenn man nicht ganze Zeit so Exposition ins Gesicht geklatscht bekommt. Und das traut er sich irgendwie nicht so richtig oder weiß nicht ganz, wie er diese Landung hinlegen soll. Aber Nicolas Cage's Charakter macht das halt auch ab und zu so ein bisschen zum Ende. Also am Intro dachte ich es mir so, ich bin interessiert. Und irgendwie später, wenn sie mehr von ihm zeigen, ist das auch so ein bisschen abgeflacht. Weil an sich ist es ja schon mal eine merkwürdige aussehende Gestalt. Also er sieht irgendwie so aus, wie als wäre er zum plastischen Chirurgen gegangen und da wäre alles schief gelaufen, was schief laufen könnte. So. Also er sieht einfach aus wie so eine Puppe, wo so ein Autoreifen rübergefahren ist. Also völlig zerlegt. Ist auch so ein Ding. Manchmal gucke ich ihn so an und denke mir so, ja, ich sehe halt eine Maske. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Also, ja, ich meine, das ist so ein Punkt, da haben wir auch quasi ein bisschen laut drüber nachgedacht, wir beide. Das war ja ziemlich sicher ein gewollter, bewusster Effekt, weil innerhalb der Story auch erklärt wird, dass er Puppenmacher ist. Und wir haben uns gefragt, okay, sieht sein Gesicht so seltsam aus, weil er sein eigenes Gesicht zu so einem puppenhaften Antlitz verwandeln wollte? Also hat er sich irgendwie was gespritzt oder ist es eine Spur Plastik, die über sein eigenes Gesicht gelegt hat? Also wenn ja, finde ich auch, dann wäre das vielleicht mal so ein Punkt, da hätte ich mir tatsächlich mal eine ganz klare Erklärung gewünscht. Also du hast ja gerade auch gesagt, und darüber müssen wir noch sprechen, dass der Film am Ende ein bisschen zu viel erklärt und auch auf eine sehr plumpe und unelegante Art und Weise in so einem mehrminütigen Infodump. Aber also wenn das so sein sollte, dass er sein eigenes Gesicht da irgendwie chirurgisch bearbeitet hat, weil er wie von dieser starren Puppenästhetik so fasziniert ist, dann kam das für mich nicht so rüber. Und jetzt gerade, also wo du es gerade auch nochmal gesagt hast und ich habe die Figur jetzt nochmal vor meinem inneren Auge, ich glaube, es ist mir einfach eine Spur zu viel von allem. Also er hat dieses starre, maskenhafte Gesicht, dann ist er auch komplett ausgebleicht im Gesicht, dann hat er diese langen, blonden, Rockstar-mäßigen Haare, dann spricht er auch die ganze Zeit mit so einer hohen Stimme, dann ist er auch noch vom Wesen her so wahnsinnig exzentrisch. Also ich denke jetzt gerade an diese völlig überflüssige Szene eigentlich, wie er in diesem Drugstore oder was es ist, was einkauft. Weißt du, und dann sagt doch hier das junge Mädel an der Kasse, Dad, der eklige, seltsame Typ ist wieder da. Und eingeführt in dieser Szene wird Nicolas Cage, er hält sich beide Augen zu, dann hält er das eine Auge auf, sagt Kuckuck und dann das zweite. Und das soll weird sein und exzentrisch und man soll sich unwohl fühlen. So, ich verstehe das alles, aber das alles zusammengenommen, das ist mir einfach eine Spur zu viel. Also, wenn der schon so weird aussieht, dann muss der nicht die ganze Zeit auch noch so über seltsam und bizarr reden und sich geben. Oder so ein kleines Detail, das auch noch offenbar irgendwie, weiß ich, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass seine Nase offenbar da irgendwie verändert wurde. Also der hat so, die Nase ist so ein bisschen hochgezogen und die Nasenlöcher sind unnormal vergrößert und hat jetzt so eine leichte Schweinsnase und sowas. Und so in Kombination ist mir das einfach alles ein Tick zu viel dafür, dass der Film sonst relativ zurückgenommen ist. Also es gibt keine krassen, lauten, effektheischerischen Sequenzen mit irgendwelchen fiesen Jumpscares. Es springt dir nicht permanent was ins Gesicht. Also was diesen Film ausmacht, ist, glaube ich, mehr so ein Gefühl der Bedrohung. Also was man auf Englisch Dread nennen würde. So, das ist eine ganz fiese, unangenehme Atmosphäre, wie so eine Schlinge, die sich so langsam um deinen Hals und auch um den Hals der Hauptfigur zieht. Und das finde ich auch total geil. Aber dagegen halt dieses total grelle und comichafte von Nicolas Cage. Und wenn ich jetzt nochmal an das Intro, was wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, wenn ich daran zurückdenke, da hat es für mich wieder super funktioniert, weil man ihn eben, also jetzt mal ganz konkret, weil man ihn eben noch nicht komplett sieht. Also wir sehen ja ein kleines Mädchen und später, das finde ich aber, ist auch relativ schnell klar, wer das ist. Später erfahren wir, dass es die junge Michael Monroe ist, also Lee Harker als Mädchen, wie sie das erstmal auf Longlegs trifft. Und da gibt's diese super geile Einstellung, wie sie sich umdreht und auf einmal steht er vor ihr, aber so angeschnitten, dass man ihn nur so bis zur Nase sieht. Man sieht seine Augen nicht, man sieht halt nur den Mund und seine Nase und dazu, okay, das ist dann vielleicht doch ein kleiner Jumpscare.
Na, am Anfang sieht natürlich auch nur die Beine, ne? Also am Anfang sieht man nur die Beine und den Oberkörper. Und bis er sich runterlehnt.
Ja, genau, aber man sieht halt nicht so seine Augen. So, das ist mein Punkt, dass sein Gesicht quasi nur so ein bisschen Nase angeschnitten ist. Und das ist ein geiler Shot. Das ist wirklich, das ist desorientierend, das ist unheimlich. Das wirkt, das ist dann vielleicht doch ein kleiner Jumpscare. Ich kann mich erinnern, irgendwie, als wir im Kino saßen, so meine Mitguckerin, die hat sich so laut erschrocken, das war ihr richtig unangenehm. Ja. Sie hat gehofft, dass nur ich das gehört habe. Und ich meine zu ihr so, nee,
das hat jeder gehört. Das habe ich auch gehört.
Das haben, glaube ich, alle gehört. Aber ich meine, so, das funktioniert. Es wirkt, es ist super geil. Aber dann, so wie der Film zu viel erklärt, am Ende zeigt er mir persönlich auch zu viel von Longlegs. Aber wenn du sagst, ey, die meisten Leute fällen ihn ab in dieser Rolle, ja, dann ist das vielleicht eine Minderheitenmeinung. Okay.
Ich glaube auch, das ist aber eine persönliche Präferenz, wahrscheinlich.
Ja.
So, also wir haben uns vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, einfach als das nächste merkwürdige Nicolas Cage-Ding. So. Mir ist es auch ein bisschen zu drüber gewesen. So, aber ansonsten, es gibt ja so ein paar Szenen, wo er halt richtig gut funktioniert. Wie gesagt, das Intro finde ich wirklich meisterhaft. Auch jetzt beim zweiten Mal gucken. Da war ich wieder so, oh, jetzt habe ich wieder Bock auf den Film. Es klappt einfach.
Ja, genau.
Und wenn
ja.
Wenn ein Intro das in den ersten zwei Minuten schafft, dir wieder Bock auf einen Film zu machen, ey, dann ist es halt ein gutes Intro. Kann man nicht einfach anders sagen. Es ist einfach verdammt geil.
Ja, aber bevor wir weiter darüber reden, kurz ein Hinweis auf den Werbepartner für die heutige Folge. Wir haben ja beim letzten Mal über Alien Romulus von Fede Alvarez gesprochen. Und ein kleiner Reminder, der Film läuft seit ein paar Tagen jetzt im Kino.
Genau, also wenn ihr das jetzt hört, dann wart ihr vermutlich schon im Kino oder geht vielleicht sogar direkt heute Abend rein vielleicht. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, dass du den Trailer angeguckt hast, richtig?
Ja, genau. Also nur das war dann wahrscheinlich auch der finale Trailer. Das ist alles, was ich davon gesehen habe, sonst nichts.
Ey, ich tatsächlich auch überhaupt nichts, aber finde ich interessant, dass du auch fast gar nichts weißt.
Ja, genau. Also, ja, okay, was heißt gar nichts? Ich weiß ungefähr, wer mitspielt. Ich weiß natürlich, dass er von Fede Alvarez ist. Haha, haben wir letztes Mal auch gesagt. Der hat Evil Dead gemacht und Don't Breathe und die waren ja einigermaßen ordentlich. Achso, und ich weiß, dass er von der Story her zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt.
Das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch überhaupt nicht. Also ich bin da komplett blind drin und das finde ich schon wieder sehr interessant. Bin gespannt, was sie daraus gemacht haben.
Ja, also wirklich kein Prequel, kein Spin-off. Das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, das mal zu erwähnen. Er findet wirklich so in der Alien-Franchise statt. Und beim letzten Mal habe ich es auch schon gesagt, ich habe ein bisschen Bock wieder auf Alien.
Ja, same, ich auch. Ich mag ja gerade die ersten beiden wirklich gerne und wenn der Neue jetzt genau zwischen denen spielt, dann ist das schon mal ein gutes Vorzeichen. Und halt von Fede Alvarez finde ich auf jeden Fall immer erstmal interessant, wenn er was Neues macht.
Ja, ganz genau. Und das ist bei mir auch so. Also wenn ich den Namen lese, denke ich erstmal immer, ja, okay, das nehme ich mal ins Visier. Also wie gesagt, das habt ihr vielleicht schon getan, ihr habt ihn auch schon gesehen. Er läuft seit ein paar Tagen Alien Romulus exklusiv im Kino. So, und damit zurück zum Thema. Wo waren wir? Also wir reden jetzt ganz viel über die Figur von Longlegs, aber ist ja auch kein Wunder, denn er steht ja irgendwie auch im Mittelpunkt der Story und der Film heißt Longlegs und so. Und ich finde die Idee, ein Serienkiller zu zeigen, der quasi auch Satanist ist und aus Grund von satanischen Motiven Familien umbringt, der dann wirklich Hilfe von Satan bekommt bei seiner Arbeit, das finde ich eine super geile Idee. Allein das Konzept, dafür bin ich schon so dankbar, dass jemand so eine wilde Geschichte tatsächlich umgesetzt hat. Das finde ich cool. Und generell, ich mag eben auch diesen okkulten Unterbau. Also es ist ein bisschen weird und auch beim zweiten Mal, es klickt für mich nicht komplett, aber das Motiv, dass der Serienkiller Longlegs, dass der Familien tötet anhand von so Puppen, von lebensgroßen Mädchenpuppen, die im Kopf eine Metallkugel haben und diese Metallkugel hat offenbar negative satanische Energie und diese satanische Energie übernimmt dann die Familienväter, also strahlt quasi wie so eine Strahlung tatsächlich aus der Puppe aus und lässt die Familienväter durchdrehen, sodass die ihre Familien killen und am Ende auch sich selbst. Und dann kommt die Mutter von Lee Harker, die in Verkleidung einer Nonne diese Puppen erst in die Häuser der Familien gebracht hat, kommt wieder ins Haus an den Tatort und nimmt die Puppen wieder mit. Und die Puppen werden dann an Orten vergraben, damit Fragezeichen. Was erklärt uns der Film? Da wird die Story für mich so ein ganz kleines bisschen unüberschaubar. Bitte erklär's uns nochmal. Warum werden die Puppen dann irgendwo vergraben?
Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form erwähnt wurde. Also wäre es blöd, wenn doch, weil dann haben wir das beide jetzt übersehen.
Aber ich meine, aber zumindest doch die eine in der Scheune. Das ist doch der ganz große Hinweis. Die eine Puppe, die sie dann unter den Holzdielen in der Scheune finden,
ja,
das war ja
aber
der
die
Tatort
ist ja
von dieser Kamera.
Die ist ja irgendwie so als Leitfaden für Lia angebracht worden, damit sie Sachen findet. Also das wirkte irgendwie alles so puppenspielmäßig. Das hat mich so ein bisschen an Hereditary gewöhnt. Weißt du, so hier Longlegs und und der Satan im Prinzip bewegen so die Fäden, dass Lee sich auf den richtigen Pfad begibt, ja. Um halt am Ende so den großen Plan irgendwie durchzuführen. So, weil yes. Klar, natürlich war es von Anfang an geplant, dass er gefasst wird und dass er stirbt und dass er freigesetzt wird und so weiter und so fort. So, deswegen so der Ansatz, der hat mich dann doch so ein bisschen an Hereditary erinnert. Ja. Alles ist nur ein Spiel, man kann sich eigentlich kaum daran befreien, du bist nur so eine Schachfigur im großen Ganzen. Deswegen war das auch die eine Puppe, die dann letztendlich ja gefunden wurde, ne? Weil die anderen, die sind nie wirklich aufgetaucht nochmal.
Okay, ja, oder die anderen Puppen wurden danach einfach vernichtet oder stehen die am Ende im Keller und man hat es nur kurz gesehen, dass er die ganzen Puppen dann sich wieder in den Keller bringen lässt von seiner Komplizin. Ich weiß nicht. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, ist so ein kleines Detail. Ich sag einfach nur, also mein Punkt ist, auch wenn die Story nicht komplett für mich zusammengreift, aber so mutig zu sein, diesen Okkultismus-Dreh, der ja ganz schön weird ist, den aber komplett konsequent durchzuziehen und das eben aber mit so einem mehr oder weniger so halbwegs realistischen Detective-Thriller Ermittlungs-Serienkiller-Film zu verheiraten, das finde ich ein cooles Konzept, was halt nur nicht komplett greift. Aber also zum Beispiel, mochtest du denn diese Ermittlungsszenen mit Micah Monroe, also wie sie zu Hause sitzt und den Code knackt von den Briefen und so, hat dir das gefallen oder dachtest du, ja okay, nö, das ist mir zu öde, zeig doch mehr geilen Serienkiller-Kram?
Ich glaube tatsächlich, dass mir das sogar mehr gefallen hat als der ganze okkulte Kram, der zum Ende passiert. Ich mochte eher mehr diesen Detective-Part, dieses Ermitteln und da, was dahinter stecken könnte, gemixt mit gewissen Horrorelementen, fand ich besser als die übernatürliche Auflösung, die sie am Ende dann angebracht haben. Also ich hätte mir fast sogar mehr gewünscht, dass sie mehr darauf gehen.
Ja.
Weil die, aus irgendeinem Grund fand ich die halt unheimlich zumindest. Das hatte die ganze Zeit irgendwie sowas Anspannendes, so wie sie nach und nach aufdeckt, was da eigentlich für abgefuckte Scheiße dahinter steckt. Und du hast ja auch die ganze Zeit dieses Gefühl von Paranoia gespürt im Hintergrund, dass man das Gefühl hatte, sie wird beobachtet und sie wird verfolgt und irgendjemand in den Schatten ist da auch die ganze Zeit so. Und da hast du ja auch diese Szene in ihrem Gebäude, was erstmal das abgelegenste, die abgelegenste Wohnung aller Zeiten ist, mitten im Wald irgendwo am Arsch der Heide in so einem komplett verglasten und mit Holz überzogenen Gebäude. Also ey, ohne Scheiß, ich hätte auch irgendwann Schattengestalten im Wald gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da hast du ja auch diesen Moment, wo sie einfach dann meint, etwas draußen zu sehen und jemand hämmert ja auch offensichtlich mit Wucht gegen ihre Tür und als sie dann wieder zurückkommt, sieht man ja diese Gestalt, die in ihrem Haus läuft und den Brief hinterlassen hat, was in dem Moment dann ja anscheinend wohl ein Long Legs war. Also diesen ganzen Part, den fand ich irgendwie super interessant und diese Anspannung, die da gezeigt wird oder die da entsteht und auch wirklich, muss ich auch jetzt nochmal sagen, nicht zuletzt wegen dieser unfassbar genialen Kameraführung. Ja. Ich hab mal nachgeguckt, der Cinematographer heißt Andres Arocci, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ist ein italienischer Cinematographer. Und was ich extrem fand, ich dachte, dass der Typ schon mal in irgendwelchen Filmen groß gearbeitet hat, aber der hat bis jetzt größtenteils eigentlich nur so Musikvideos und kleinere Commercials gedreht. Und Longlegs ist tatsächlich sein erster richtiger Featurefilm, der rausgekommen ist. Wow. Holy shit! Also
geil.
Ey, dem, egal was, woran der jetzt sitzen wird, ich werde da erstmal einen zweiten, dritten und vielleicht auch einen vierten Blick drauf werfen, weil für mich, ich würde fast sagen, sogar 70%, warum ich den Film dann doch so geil finde, ist wegen der Kameraführung und wegen der Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird. Und auch interessant, er hat wohl einen Film selbst gedreht, wo er Direction, Kamera und alles selbst gemacht hat, namens Luto. Aber ich finde sonst nichts über diesen Film. Der soll wohl 2023 schon auf ein paar Festivals gelaufen sein, wenn ich es richtig sehe. Ich bin mir gar nicht sicher. Mhm. Aber sonst findet man auch gar nichts darüber. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann erst 2024 irgendwann offiziell rauskommt, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Also wie der Dude auch seinen ersten eigenen Film auf die Beine gestellt hat.
Ey, also ich
ist auf jeden Fall jemand, den man auch im Blick behalten sollte.
Ey, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der sich sein nächstes Projekt, glaube ich, frei aussuchen kann. Also Das ist wahrscheinlich so die eine Sache, ob man jetzt Longlegs inhaltlich, ob man den jetzt abfeiert oder da Mängel sieht wie wir, aber ich glaube, über die Form sind sich ja so ziemlich alle einig. Das ist einfach wirklich wahnsinnig geil, haben wir schon mehrmals gesagt, der sieht gut aus, der klingt gut, die Kameraführung, die Bildkomposition. Also handwerklich ist es auf jeden Fall absolutes Weltklasse-Niveau. Und wenn der Film so einen hypnotischen Sog erzeugt, dann wirklich aufgrund der extrem guten Kameraarbeit. Und ich kann mir vorstellen, also dass jetzt ganz viele Leute auf den Typen aufmerksam geworden sind und der wird sich jetzt wahrscheinlich vor Anfragen erstmal nicht retten können. Ey, keine Ahnung, vielleicht wird der nächste Janusz Kaminski oder was und geht als einer der größten Kameramänner der Geschichte ein. So, also auf jeden Fall hat er einen ziemlich guten Start in Hollywood mit seinem ersten Langfilm hingelegt. Aber nochmal kurz zurück auf das eigentliche Element der Detektivarbeit. Also ich muss auch sagen, das hat mir auch gefallen. Das hat sich ja auch so richtig schön retro angefühlt. Also wir haben jetzt hier im Horror-Podcast, wir haben ja schon 7 besprochen und das Schweigen der Lämmer und du hast ja auch schon gesagt, dieser Film wirkt so eine Mischung aus diesen beiden, beziehungsweise also ich würde Schweigen der Lämmer für mich eher fast noch so ein bisschen durch Red Dragon ersetzen, also an den hatte mich noch mehr erinnert, aber prinzipiell fühlt es sich wirklich wie so ein Rückblick auf so Zeiten an, wo es solche Filme einfach relativ oft gab. Wir sehen einen Detective, ob Mann oder Frau, ist wurscht, aber wie er oder sie einfach versucht, einen Code zu knacken, auf die Spur eines Killers zu kommen, was sind seine Motive, wo und wann und wie wird er das nächste Mal zuschlagen. Also dieses Element, das hat mir auch gefallen und ich mochte irgendwie auch einfach so Code-Knackereien, das finde ich auch cool. Und auch hier wieder, das war so smart vom Marketing, dass die so eine Kampagne gefahren haben, wo man einfach nur diese seltsamen Schriftzeichen sieht und keiner weiß, was die bedeuten. Und offensichtlich ist es ja so eine Art von Geheimcode, aber wenn du keinen Schlüssel dafür hast, dann sagt dir das alles ja nichts. Und die Szene, in der Micah Monroe diese Karte bekommt, mit eben dem Schlüssel, um den Code zu entschlüsseln, fand ich tatsächlich auch richtig cool. Und ähnlich wie du, davon hätte ich mir fast ein ganz kleines bisschen mehr gewünscht. Also meinetwegen hätte man so eine Szene, wie Nicolas Cage im Auto sitzt und random einfach anfängt, so ein Liedtext mitzubrüllen, weil es so weird und exzentrisch ist und creepy, hätte sie rausschneiden können und dafür noch 2 Minuten zeigen, wie Micah Monroe einfach irgendwie versucht, einen Code zu knacken. Das finde ich geil. Aber so, jetzt bitte, erklär es einem Trottel wie mir. Wir erfahren ja relativ am Anfang des Films, dass Micah Monroe offenbar leicht hellsichtige Fähigkeiten hat. Also sie sind ja angesetzt auf einen Mordfall und wir sehen, dass Micah Monroe, also ich sag einfach Lee, dass Lee intuitiv weiß, in welchem Haus der Mörder sich versteckt. Und dann kommt es ja dazu, dass ihr Partner umgebracht wird und sie rennt völlig alleine, ohne Deckung, mit gezogener Waffe in ein ihr unbekanntes, schlecht ausgeleuchtetes Haus. Das war leider schon die erste Stelle, wo ich gesagt habe, Bullshit. Nee, sorry, bei aller Liebe.
Das hat mich irgendwie nicht so gestört.
Sie ist ganz frisch in dem Job, wirklich. Das ist vielleicht ihr erster Einsatz, so von Tür zu Tür gehen und klingeln und fragen, haben Sie diesen Mann gesehen? Never ever in einer Milliarde, egal wie impulsiv sie ist, und sie ist nicht so wahnsinnig impulsiv, das hat für mich einfach überhaupt nicht gepasst, dass sie da allein in dieses Haus rennt. Aber gut, ist nur ein kleines Detail. Aber auf jeden Fall macht sie ja dann so einen Test und da kommt raus, dass sie zumindest leicht übersinnliche, hellsichtige Fähigkeiten hat. So, und deswegen, erkläre mir und uns, soll mir das zeigen, dass sie den Code nur deswegen lösen kann, weil die so eine fast übermenschliche Intuition hat? Weil ich habe das so verstanden, dass Longlegs will, dass sie den Code knackt und deswegen liefert er ihr quasi den Schlüssel zur Lösung mit. Also er schreibt ja ein paar von diesen Symbolen auf und schreibt drunter das englische Wort, was es heißt, so dass sie weiß, okay, weiß nicht, Dreieck ist ein I oder so und durchgestrichener Kreis ist ein N. Und wenn du davon so ein paar hast, dann kannst du ja relativ, dann kann auch ein Kind so einen Code knacken. So, also mein Punkt ist, ich habe nicht ganz gecheckt, warum das für die Story wichtig ist, dass sie offensichtlich leicht hellsichtig ist. Check ich irgendwie nur was nicht oder vergisst der Film das irgendwann?
Also, ich glaube, am Anfang soll es so wirken, als hätte sie irgendeine Art Fähigkeit, aber wenn ich jetzt gestern ein bisschen länger drüber nachgedacht habe am Ende, vor allem auch wenn wir auf diese Puppen eingehen und diese Erinnerungen, die ja anscheinend irgendwie in diesen Kugeln gefangen werden können, dann würde ich jetzt das so argumentieren, dass durch diese Puppe nicht nur gesteuert wird, an was sich Lee erinnert aus ihrer Kindheit, weil da werden ja anscheinend ein paar Erinnerungen einfach versteckt drin, sondern vielleicht auch, und da kommen wir wieder zu dieser Art Puppenspiel dahinter, dass das eigentlich wirklich, dass die Fäden im Hintergrund sind, die sie auf diesem Pfad führen sollen. Ich weiß halt nur nicht so, wie so ein random Täter in diesem Gebäude damit zusammenhängt, weißt du, weil das habe ich mich gefragt so. Oder soll das einfach nur dem Film zeigen, dass da noch mehr hintersteckt? Weil das war auch ein guter Punkt, den du gestern angebracht hast, mal gucken. So, Vergisst der Film das irgendwann, dass sie Fähigkeiten hat? Oder ist das so auf lange Sicht einfach Teil des großen Plans, mit dem man dann einfach so mitziehen soll? Weil das wird am Anfang dann doch sehr deutlich behandelt, ne? Also mit diesem Moment, wo sie dann irgendwie auf Gebäude guckt und sagt, da ist es,
ja,
hier ist es. Und, oder auch später, wo sie beim Farmhaus sind, da sagt sie auch, da drüben ist es. Der andere Detective muss gar nicht lange erst mit der Taschenlampe irgendwo ausleuchten, sondern sie ist direkt so, da. Deswegen würde ich das vielleicht so einfach argumentieren, dass Longlegs und vielleicht dann auch ihre Mom zusammen mit dem Satan kontrollieren können, was sie sehen soll in diesem Ausmaß und was nicht. So.
Ja.
Und das wird dann in dem Moment halt dann freigesetzt, wo die Puppe erschossen wird. Ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist jetzt beim zweiten Mal gucken so meine Auffassung, dass man sich das vielleicht so erklären könnte.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich ist es genau das. Ich kann mir nämlich auch nichts anderes zusammenreimen als genau diese Erklärung, dass durch ihre Hellsichtigkeit, dass das die Erklärung ist, warum Longlegs mit dieser satanischen Energie sie so manipulieren und kontrollieren konnte. Also als wäre ihr Geist einfach so ein bisschen offener und wäre sensibler für Schwingung und das hat er ausgenutzt. Aber zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, diese Szene mit der Farm, mit der Scheune, wo sie sagt, ey, da ist es, denke ich mir, ja, okay, aber das kann ja nicht nur an ihrer Intuition liegen, weil Longlegs in den Briefen ihr mitgeteilt hat, hier, Access mark the spot, also mit Xen gekennzeichnet. Und an der Tür der Scheune sind ja mehrere Xe. Das heißt, ein aufmerksamer Detektiv braucht gar keine Intuition, keine übersinnlichen Fähigkeiten, um einfach nur einen Hinweis zu entschlüsseln, der ja ganz konkret gegeben wird. Also auch hier, wenn das eine Szene ist, die nochmal unterstreichen soll, dass sie einfach krassere Schwingungen auffängt, dann bringt es der Film nicht so richtig rüber. Also das ist so ein Element, wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, Longlegs, der bringt sehr, sehr viele Sachen in die Story. Also der wildert wirklich in ganz vielen Motiven und in ganz vielen Tonfällen. Aber das ist ein Story-Element, das finde ich unterentwickelt. Also in einem Maße, dass ich fast finde, man hätte das auch rauslassen können. Also irgendwie, das verkompliziert die Sache oder beziehungsweise man hat es wie immer im Hinterkopf. Was ist eigentlich mit Lees krassen Fähigkeiten? Ja, oder wirklich die Erklärung ist, es liegt uns vor der Nase und wir checken sie beide nur nicht. Aber das ist fuck, vielleicht müssen wir den Film sogar noch ein drittes Mal sehen. um den endgültig zu raffen, weiß ich nicht. Aber für mich auf jeden Fall ein weiteres Indiz dafür, dass der einfach hier und da so ein ganz kleines bisschen unrund ist. Aber du hast ja schon gesagt, du bist ein großer Fan von Micah Monroe. Du findest sie ja ganz gut. Deswegen, wie hat sie dir denn in der Rolle gefallen?
Ich mochte sie sehr gerne, auch wenn sie jetzt im Endeffekt halt definitiv wieder eine Rolle spielt, die halt einfach so eine typische Micah Monroe-Rolle ist, wo sie eher ein bisschen unterkühlter ist und sehr nachdenklich und sie redet leise vor sich hin und sowas. Also das hatte man zumindest in der späteren Hälfte von It Follows ja auch, wo sie verfolgt wird. Das hatte man in gewissen Zügen wahrscheinlich auch bei The Guest, aber ich finde halt, dass der Charakter halt einfach passt so auf die merkwürdige Szenerie. Am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, beim zweiten Mal gucken fand ich sie besser in der Rolle als beim ersten Mal. Beim ersten Mal fand ich teilweise manchmal sie so weird, also wie sie sich benommen hat. Also gerade in diesem Moment, wo sie auf dem Bett sitzt mit der Tochter von dem Detective Boss da, da benimmt sie sich ja schon gar nicht wie ein menschliches Wesen. So, sie bewegt sich ganz merkwürdig und redet ganz komisch so. Ein großes Level noch über introvertiert, weißt du? Ganz, ganz, ganz komisch und so unterkühlt. Ich finde, das hat sie schon sehr gut gemacht. Also das, was sie halt in der Rolle bekommen hat, das hat sie gut verwandelt, meiner Meinung nach.
Ja, also darüber habe ich auch nachgedacht und ich glaube auch, dass sie in dem speziellen Fall durchaus zu dem Tonfall des Films passt. Und auch hier wahrscheinlich war das ja so ziemlich genau das, was Oz Perkins da wollte von ihr in ihrer Rolle. Aber so langsam frage ich mich, ob die halt vielleicht auch nicht viel mehr kann als wie immer so ein bisschen stoisch, sehr zurückgenommen, extrem unterkühlt, also fast emotionslos zu sein. Ich frage mich einfach, ob die keine sonderlich große Range hat, keine sonderlich große Bandbreite in ihrer Arbeit als Schauspielerin. Und wenn dem so sein sollte, ich fände es auch nicht grundlegend schlimm. So, aber dann habe ich so das Gefühl, dann kann man sie halt irgendwie auch immer nur auf ein paar ganz spezielle Rollen besetzen und hofft dann, dass es funktioniert und dass es rüberkommt. Aber dann würde ich von ihr in den nächsten Jahren jetzt keine großartig anderen krassen Schauspielleistungen erwarten. So, deswegen, also normalerweise, weiß ich nicht, so eine ich musste so ein bisschen an Mia Wasikowska denken. So. Und die finde ich auf so eine Art dröge, die langweilt mich. Also ich finde die wirklich, ich finde die anstrengend auf der Leinwand zu sehen, weil die wirklich so eine phlegmatische, dröge Langeweile ausstrahlt. Und Micah Monroe, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die macht's irgendwie besser. Also der gucke ich tatsächlich noch lieber zu und die hätte für mich auch noch eine etwas stärkere Ausstrahlung. Und ich glaube, also das ist so ein Fall, dieser Film Longlegs, der hätte jetzt auch, glaube ich, gar nicht viel mehr Energie und Spritzigkeit von Micah Monroe gebraucht. Das hätte da vielleicht auch gar nicht so reingepasst. Aber also da dachte ich wieder so, ja, aber so fast manchmal so ganz kleines bisschen wie auf Autopilot hat sie da gespielt. Ey, aber auch hier jetzt überlege ich gerade, vielleicht war das aber auch bewusst so inszeniert, damit der Kontrast zu Nicolas Cage in seiner durchgeknallten Psychorolle, damit der noch krasser wirkt und beide ergänzen sich dann so als Gegenpol in dem Film. Weiß ich nicht, aber also grundlegend habe ich mit ihr in diesem Film keine großen Probleme, was die Inszenierung angeht, was Details der Story angeht. Ja, da können wir jetzt vielleicht so langsam mal zu dem Punkt kommen, weshalb wir beide finden, dass der Film speziell so im letzten Drittel ungefähr, so wenn es aufs Finale zugeht, dass der dann da doch ein bisschen strauchelt. Und ich mache das an zwei konkreten Punkten fest. Zum einen an einem extrem uneleganten Erklärmonolog. Also der Off-Text, die Mutter von Lee erklärt ihr und damit uns dem Zuschauer wirklich haarfein nochmal, warum alles passiert ist, wie alles passiert ist, die Feinheiten des Plots. Das hat mir nicht gefallen. Und am Ende die große Finalszene im Haus des hier Oberpolizisten, wenn es darum geht, dass Lee versucht, die letzte Familie zu retten oder speziell die kleine Tochter, dass sie da völlig unintuitiv reagiert, nämlich gar nicht. Sie steht da nur doof rum und lässt alles geschehen und also mindestens eine Figur stirbt völlig nutzlos, weil sie einfach nur dasteht und doof in die Gegend guckt. Und das sind so die zwei Elemente, die machen mir das Finale und den Schluss des Films leider so ein bisschen kaputt. Deswegen, Punkt 1, der Erklärmonolog. Hat uns beim ersten Mal schon genervt, beim zweiten Mal auch, oder ist es diesmal besser für dich gewesen?
Ich glaube, ich fand es beim zweiten Mal dann doch sogar noch ein bisschen störender, weil das sind ja dann Informationen schon, die man nicht nur das zweite Mal dann sieht im Film, sondern da ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass Nicolas Cage-Charakter das vorher auch noch mal irgendwie sagt, den Ablauf so ungefähr, so von wegen so, someone knocks at the door, ah, oh, you got a gift from the church, so. Und dann denken sie sich so, ja, okay, aber den Part hättest du dann vielleicht auch einfach zeigen können in Sequenzen. Mhm. Allgemein hab ich ja auch gestern zu dir gehabt beim Gucken, dass ich das, glaube ich, interessanter gefunden hätte man nach diesem Moment, wo Lees Kugel zerschossen wird von der Puppe,
ja,
dann vielleicht einfach so ein bisschen Szenen in diesem Polaroid-Stil nach und nach zeigen können, ohne dieses Voice-Over, wo die Mom halt wirklich, klar, sie spricht in dem Moment in diesen märchenhaften Floskeln, spricht sie ja mit ihrer Tochter damals, aber eigentlich spricht sie zum Publikum und sagt ja so,
genau.
Übrigens, Leute, also, der Ablauf war so, und das geht halt sehr lange, es sind so, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, 3 Minuten, 4 Minuten an Exposition, und da denke ich mir so, wäre das nicht so viel interessanter gewesen, hätte man einfach nur die Szenen gezeigt, so? Zeigt doch die Mutter, wie sie dahin geht und klopft und zeigt diese Kiste, die sie in der Hand hat und wie sie dann blutend rausläuft, aber es immer wieder macht und sowas. Vielleicht von mir aus zeigt auch die Szene, wo Longlegs wiederkommt. Und da sagt er auch von wegen, wärst du nur nett zu mir gewesen und so, und dann machen sie irgendwie einen Deal zusammen. Das hätte man ja auch einfach alles zeigen können, das ist ja auch kein Problem. Aber dieses Voice-Over obendrauf noch, das finde ich irgendwie sehr unelegant. Und auch wenn ich jetzt aus dem Stegreif nicht eine bessere Möglichkeit hätte, aber ich finde irgendwie aus Writer-Sicht wirkt das wie die erste Idee, die einem in den Kopf kommt, einfach erklären. So, und das finde ich ein bisschen schade einfach. Das ist zu einfach, das ist zu simpel, das ist zu stumpf. Da hätte ich mir dann doch ein bisschen eine andere Möglichkeit gewünscht, wie sie das rüberbringen. Weil an sich finde ich die Idee dahinter mega cool. Aber auch so ein Ding, dadurch, dass der Film dir im Detail erzählt, wie der Ablauf ist, und das aber irgendwie in den letzten 20 Minuten vom Film, sind die letzten 10 Minuten vom Film obendrauf gar nicht mehr interessant, weil du weißt gefühlt, was passiert. Du hast keine neuen Erkenntnisse in dieser Zeit zum Ende. Er zeigt einfach nur noch Dinge, die eigentlich jetzt gar nicht so krassen Impact haben. Oder zumindest nicht den krassen Impact haben, den der Film anscheinend sich erwünscht hat. Weil wir beide haben einschließlich jetzt entschlossen, dass das Ende irgendwie nicht so einen krassen Impact hat.
Ja, du hast gesagt, dieser Erklärmonolog von der Mutter wirkt wie die erste Idee, die ein Writer hat. Das stimmt. Oder in einem größeren Film und nicht in so einer relativ kleinen Indie-Produktion von Neon, wie jetzt Longlegs, hätte ich geschworen, dass ein Producer gesagt hat, ey Leute, wir müssen aber den dummen Idioten da draußen noch mal ganz kurz erklären, warum alles passiert ist. Lass noch mal den Plot zusammenfassen. So, das wirkt so reingepropft und ähnlich wie du. Ich find's auch so unelegant und so faustgrob, dass der ganze Film echt so ein bisschen drunter leidet. Und du hast es gestern, als wir's geguckt haben, und hast gerade auch noch mal gesagt, das finde ich einen geilen Punkt und ich finde das eine richtig gute Idee. Wenn man das ein bisschen anders geschrieben hätte, ein bisschen anders inszeniert hätte, so, dass nur die Bilder die Story erklären, ohne den Monolog der Mutter als Voice-Over im Hintergrund. Ich glaube, das hätte viel geiler gewirkt, weil vieles sich ja tatsächlich von selbst erklärt. Also, dass die Mutter zum Beispiel sich irgendwann als Nonne verkleidet und dann überall klopft und deswegen wird sie reingelassen. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann checkt man sofort, warum, weil Lee das irgendwann im Film sagt. Also sie fragen sich so, wie kommt der Killer in die Wohnung? Es muss ja irgendwie, er muss es ja schaffen, dass die Leute Vertrauen zu ihm fassen, dass sie ihn in die Wohnung lassen. Und sie überlegt laut, vielleicht ein Kind oder so als Komplize. So, und wenn du dann siehst, wie die Mutter als Nonne verkleidet dahin geht, dann, also ist doch völlig klar, dass du checkst, ach so, ah ja, natürlich, es war kein Kind, es war einfach quasi eine Nonnenkluft. Natürlich ahnt man da nichts Böses. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Feinschliff und Arbeit hätte man tatsächlich die gesamte Story ohne Worte zusammenfassen können. Nur die Bilder und ein cooler Soundteppich drüber. Das hast du gestern gesagt und ich fand es eine richtig coole Idee. Und ich glaube, dann wären ganz viele von den Problemen, die ich oder wir und wahrscheinlich auch viele andere speziell mit dieser Erklärmonolog-Szene gehabt hätten, die wären dann null und nichtig. Das wäre vielleicht sogar so ein bisschen so das Highlight des Films, wenn man endlich checkt, ah, die Puzzleteile setzen sich zusammen.
Ja.
Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man selber diese Gedankenleistung gemacht. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt. Ich muss da überhaupt gar nicht mitdenken. Die ganze Zeit vorher habe ich mich gefragt, so, okay, was ist der Plan von Longlegs? Warum? Wie kommt der? So ähnlich wie Lee, natürlich. Ich bin ja, also ich spiegel ja als Zuschauer genau das, was auch in Lee vorgeht. Ich probiere hinter die MO des Killers zu kommen. Warum und wie? Und im Erklärmonolog kann ich mein Hirn völlig ausschalten. Ich gehe völlig auf Autopilot und lasse es mir wirklich einfach nur erklären und dann geht der Film weiter. Und das ist, glaube ich, was Leute und auch uns so ein bisschen nervt. Also das war nicht so schön, hätte man cooler machen können. Und dann das eigentliche Finale. Und das ist so eine Sache, das ist mir beim ersten Mal überhaupt gar nicht aufgefallen. Das hast du gestern, als wir zusammen saßen, hast das irgendwann gesagt, so, ey, warum macht die hier eigentlich nichts? Warum steht die denn nur doof rum? Mhm. Und da wirklich, also da dachte ich auch, okay, wie konnte ich das beim ersten Mal denn gar nicht realisieren? Das ist so seltsam, dass Lee und auch wir Zuschauer, wir checken, was sich hier gerade anbahnt. Es kommt zum nächsten Mord. Der Vater verhält sich unglaublich seltsam, ist offensichtlich wie auch die Mutter und mutmaßlich auch die kleine Tochter. Sie alle sind schon unter dem satanischen Einfluss der Puppe und der Vater geht jetzt in die Küche und sagt dann sowas, hier Schatz, hilfst du mir den Kuchen anzuschneiden, ich hol mal was, haha, zwinker, zwinker und ich werde als Einziger aus der Küche wieder rauskommen. So, also für die ganz Doofen, die es noch nicht gecheckt haben, er wird sie jetzt umbringen. Und dass Lee einfach da nur steht und glotzäugig es geschehen lässt, auch hier sollte angedeutet werden, dass auch sie unter dem Einfluss der Puppe ist, auch wenn das nicht ihre Puppe ist. Also ist sie quasi von der satanischen Macht, ist sie gelähmt oder was? Aber ansonsten checke ich überhaupt nicht, warum sie nicht reagiert. Die macht gar nichts. Sie müsste die Knarre zücken, die müsste den Vater anbrüllen. Kein Schritt, keine Bewegung. Ich lass dich nicht in die Küche gehen und die Mutter abballern. Sie sollte, weiß ich, die Tochter sich schnappen und sofort aus dem Haus rennen, sie ins Auto setzen, die Türen verriegeln und dann wiederkommen, um vielleicht die Szene zu lösen. Da sitzt ja auch noch ihre Mutter. Ich verstehe das alles, aber dass sie gar nichts macht, finde ich nicht überzeugend.
Als die Frau sagt so, we gonna go to the kitchen, I'll be right back. Und dann sagt der Vater richtig deutlich in so einem Evil Guy Ton, no, I'm gonna come back, you're gonna stay in the kitchen. Oder du wirst in der Küche weiter liegen oder sowas. Und auch dieses so, wo sie sagt, could you get something to cut up the cake? Und der Vater so, something to cut up the cakes? Und dann sagt er immer nochmal Cakes. Das sagt er irgendwie nochmal zweimal. Das habe ich irgendwie beim zweiten Mal gucken auch nicht ganz verstanden, ob er damit meint, okay, die Cakes sind im Prinzip die Tochter und die Frau,
ja, würde ich das jetzt
so denken, weil er hat die Mehrzahl direkt danach so offensichtlich gesagt mit so einem, ja, S. Aber es sind so Sachen, wo ich mir so denke, so auch selbst als man die Stiche und das Schreien in der Küche hört, Lee guckt da einfach nur so hin. Als er danach dann blutig mit dem Messer rauskommt, da erschießt sie ihn. Wo ich mir so frage, hä? Also bist du ja offensichtlich nicht unter den Einfluss. Hättest du doch irgendwas machen können. Ja. Das weiß ich warum, aber dieser Tod wirkt so sinnlos in dem Moment von der Frau. Und ich habe das Gefühl, man hätte da einfach was machen können. Weil wofür ist Lee denn unter Stress dann noch schnell zum Haus gefahren, um die Familie zu retten? Aber sie macht es ja nicht klar, wirklich so. Das verstehe ich nicht ganz irgendwie. Also was war denn jetzt so der Hintergrund? Und auch als sie ihre Mom erschießt, das hat irgendwie, glaube ich, nicht so richtig diesen Nachdruck, den der Film sich, glaube ich, erhofft hat, weil bei uns beiden hat sich da nicht wirklich was geregt in dem Moment.
Nee, also das ist tatsächlich was, das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, also da habe ich diese Emotion gespürt, die ich auch beim zweiten Mal gespürt habe, als sie dann in Notwehr quasi ihre Mutter erschießt, da habe ich nämlich gar nichts gespürt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie von Osgood Perkins so gedacht war und auf dem Papier hat sich gelesen, wie die krasse Schockerszene am Ende, mein Gott, was für eine Tragik, sie ist gezwungen, ihre eigene Mutter eine Kugel in den verdammten Schädel zu jagen, aber da habe ich überhaupt nichts gespürt. Und auch hier wieder. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass die Mutter zu wenig tatsächlich als Figur gezeichnet wurde, dass wir zu wenig über sie wissen, oder eben an diesem Erklärmonolog ein paar Minuten vorher. Vielleicht ist das auch eine Kombination aus beidem, aber wenn das mich jetzt emotional irgendwie umhauen sollte, dann hat das überhaupt gar nicht bei mir funktioniert. Ich sehe das und denke einfach nur, ja, pff. Oder vielleicht auch so ein ganz kleines Inszenierungsdetail, aber weiß nicht, die Mutter steht auf und Lee ballert ihr eine Kugel in den Kopf und für mich kam der Umschnitt eine Sekunde zu spät, weil ich einfach gesehen habe, wie die dann noch eine halbe Sekunde stehen bleibt. Also natürlich wird dann die Blutpatrone gezündet und aus dem Hinterkopf sprotzt dann so Blut. Ist toll, aber mich irritiert das irgendwie immer, wenn ich ganz deutlich sehe, ey, also natürlich ist da ein Schauspieler, der dann zusammensacken muss, aber für mich eine Sekunde zu spät. So, das ist so ein winzig kleines Detail, aber mich hat das irgendwie einfach irritiert. Die hätte sofort zusammensacken müssen und dann nicht noch ein bisschen stehen bleiben. So, und das in Kombination, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Die Mutter war tot und ich dachte, ja, ach, okay, weiß ich nicht.
Ja, also es ist irgendwie schade, finde ich, weil, wie gesagt, der Aufbau dahin, ich finde den wirklich fantastisch. Ich mag alles daran, aber es ist auch jetzt nicht scheiße oder sowas. Ich will jetzt nicht sagen, boah,
nein. Dreck,
aber es plätschert so vor sich hin irgendwie. Und man fragt sich manchmal, okay, aber hätte man das nicht eleganter machen können? Und das nicht im dem Sinne von, was könnte man machen? Sondern ich habe das Gefühl, wenn man da nur so ein bisschen drüber nachdenkt, dann hätte man schon auf eine andere Idee kommen können. Das ist halt, es wirkt wie so der erste Draft von so einem Script irgendwie zum Ende. Das finde ich halt einfach ein bisschen schade. So, also verschenktes Potenzial.
Ja, genau. Potenzial ist, glaube ich, das richtige Wort. Wenn ihr da draußen jetzt denkt, boah, Alter, die meckern schon wieder am Film rum, der ist doch eigentlich ganz gut. Es stimmt ja auch. Also wirklich, es ist auf jeden Fall, es ist kein, also alles andere als ein schlechter Film. Also haben wir jetzt auch nur ein paar Mal gesagt und ich unterstreiche es gerne nochmal, so rein technisch, rein handwerklich ist der sogar streckenweise absolut genial.
Ich bin so vergehen, dass ich sogar sage, ich liebe den Film auf eine gewisse Weise. Weil ich könnte mir vorstellen, den sogar nochmal ein drittes Mal zu gucken, einfach nur, weil ich diese Atmosphäre und den Look geil finde. Ja, so, deswegen, ja, genau. Das ist auch richtig hohes Niveau, auf dem wir gerade meckern, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja,
und es ist vor allem wieder so ein Fall, wenn wir an Szenen jetzt irgendwie rummeckern oder irgendwas auszusetzen haben, dann ist das mehr so nicht von wegen, einfach nur, weil wir es kacke finden, sondern weil uns das ein bisschen ärgert, weil es nicht so ganz getroffen hat, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte.
Ja, ganz genau. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nochmal das Wort Potenzial unterstrichen, weil der eben so wahnsinnig viel Potenzial hatte und bei einem Film, der so stark anfängt und der manche Sachen so dermaßen gut macht und wieder mal wirkt wie so ein Film, der einfach eine andere Sache macht als viele andere Filme. Also ich finde, der hat, wie so oft bei den Filmen von Osgood Perkins, der hat einen sehr eigenen Stil, der gefällt auch nicht jedem, aber die Atmosphäre, die Bildsprache, die Tonalität, die er hat, die ist sehr eigensinnig und sehr speziell. Und generell, ich mag, dass der sich und seine völlig bekloppte Story, aber dass er sich wirklich so ernst nimmt. Also ich glaube, es gibt, haben wir auch gestern beim nochmaligen Gucken gesehen, es gibt einen Moment, bei dem kann man so ein bisschen schmunzeln, als der Chef von dieser von der psychiatrischen Anstalt, in der Kenan Shipka sitzt, als der irgendwie sowas sagt wie, ja, jetzt wo sie sagen, wäre vielleicht wirklich eine ganz gute Idee, sich die Ausweise von den Besuchern zeigen zu lassen, aber sollten wir mal anfangen. So, das ist dieser eine Moment, da lacht man vielleicht ein ganz kleines bisschen auf. Aber ansonsten ist der wirklich düster, der nimmt es ernst, der ist straight, der ist konsequent und der hat deswegen auch so eine ganz fiese, unangenehme und sehr bedrückende und beklemmende Stimmung. So, sehr surreal, fast schon albtraumhaft. Und das hat mir alles gefallen. Aber eben vor dem Hintergrund ist es dann doppelt und dreifach schade, dass das Finale einfach sich ganz schön verstolpert. Also das ist, was ich sagen wollte, wenn ihr denkt, wir meckern jetzt zu viel rum, ja, okay, machen wir vielleicht manchmal und jetzt vielleicht auch, aber das zeigt ja eigentlich nur, dass der Film noch größere Sachen hätte schaffen können, wenn er sich komplett von der Story her nach Hause gefahren hätte. So, und wenn wir schon über das Ende reden, wie interpretierst du denn tatsächlich das Ende? Also Micah Monroe versucht, die Puppe zu zerschießen, um dann den bösen Fluch, den bösen Bann über Ruby, die kleine Tochter, zu brechen. Die Pistole ist aber leer und sie starrt dann quasi nur mit sorgenvollem Gesicht auf diese Puppe. So, was heißt das jetzt?
Ich glaube also nicht, Ruby, dass die Pistole leer ist. Ich glaube, die Kugeln zünden einfach nicht, die letzten drei. Sie hat ja drei nur abgefeuert. Sie hat zwei auf den Vater abgefeuert, eine auf die Mutter. Und dann
du meinst, dass Satan da seine Finger im Spiel hat und die Puppe schützt?
Ja, weil ich finde schon sehr merkwürdig, dass danach explizit, und ich bin der Meinung, dass es richtig gezählt war, aber dass es danach explizit drei Klicks kommen, um zu zeigen, so, oh, die nächsten drei Kugeln aus diesem Sechser-Trommel funktionieren nicht auf einmal.
Oh.
Also zumindest würde ich das so deuten. Es kann auch sein, dass das so ein 8er-Revolver ist, den sie da in der Hand hat. Aber ich bin der Meinung, dass es danach dreimal klickt, nachdem sie dreimal geschossen hat. Und der Film will damit zeigen, oh, aus irgendeinem Grund funktioniert hier gerade was nicht. Ich weiß nicht, ob man dadurch denken soll, so vielleicht ist sie jetzt auch in den Fängen so und kann die Situation gerade nicht wirklich kontrollieren. Weil die Mutter konnte ja offensichtlich auf so eine Puppe schießen. So, also vielleicht nur ja, einfach, stimmt. Wenn das Teil des Plans ist, dann lässt der Teufel es zu. Keine Ahnung, ich wird es vielleicht dann so deuten. Und dann ist ja die Frage so, sie sagt danach, nachdem sie merkt, dass sie nicht schießen kann, sagt sie ja zu der Tochter, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, heißt sie Ruby oder sowas?
Ruby.
Weiß nicht. Ruby, ne? Dann sagt sie, Ruby, we should go. Und dann endet der Film plötzlich.
Ah, also könnte auch angedeutet werden, dass sie jetzt quasi unter dem Einfluss des Satans ist und die Arbeit von Longlegs fortführt. Weil vielleicht. Sie ja eben auch geistig da die Zugang zu diesen Schwingungen hat und so ein bisschen hellsichtig ist und deswegen leichter manipuliert werden kann. Stimmt. Das könnte natürlich sein, dass sie jetzt quasi der nächste Longlegs-Killer wird und sie benutzt dann Ruby als Lockvogel, um die Arbeit so fortzusetzen. Also du brauchst dann nicht mehr irgendwie eine Frau in Kluft, sondern schickst dann tatsächlich ein kleines Mädchen rein und wer würde schon ein kleines Mädchen verdächtigen? Das könnte natürlich sein. Also auf jeden Fall es ist, glaube ich, kein klassisches Happy End. Und ja, man kann sich jetzt überlegen, ob das genau diese Andeutung machen soll, dass das irgendwie weitergeht oder es soll einfach nur ein sinistres Endbild sein, was einen in so einer unguten Stimmung rauslässt. Und auch hier wieder, das hätte vielleicht alles bei mir besser funktioniert, hätten wir ganz am Ende nicht nochmal Nicolas Cage gesehen in seinem krassen Make-up, wie er sagt, Hail Satan, in die Kamera und dann so ein macht. Und dann hört der Film auf, obwohl er in der Chronologie der Geschehnisse ja schon tot ist. Und dieses Endbild, ich weiß, ich hänge mich jetzt wieder an völlig schwachsinnigen Idiotendetails auf, ne? Aber das Endbild hat mich richtig geärgert, weil ich dachte, warum am Ende, warum unterstreichst du denn nochmal diese Meme-Haftigkeit dieser Figur? Der Film, so, er ist jetzt zu Ende. Die Schlussnote ist düster, ist unklar, ist ungut, ist wirklich kein gutes Ende. Du kannst noch nicht ganz einschätzen, wie böse das Ende tatsächlich ist. Und mich reißt es eher raus, dann nochmal Nicolas Cage zu sehen, der wirklich in die Kamera guckt und nochmal einfach ein bisschen exzentrisch und weird ist. So dieses, das fand ich irgendwie einfach Panne. Das hat mich beim ersten Mal schon geärgert und beim zweiten Mal auch. Und sollte es irgendwann mal einen alternativen Cut von Longlegs geben, dann würde ich diese Szene auf jeden Fall würde ich rausschmeißen, die fand ich doof.
Ja, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht so in Erinnerung geblieben, aber jetzt, wo wir es gestern mal geschaut haben und das auch nochmal erwähnt hast, ist mir das auch ein bisschen sauer aufgestoßen, so zum Ende. Das muss halt nicht unbedingt sein, vor allem, weil zum Ende mehrfach Hail Satan gesagt wird. Und dann sagt er, nachdem die Mutter Hail Satan gesagt hat, nochmal Hail Satan, und der Film doppelt sich manchmal mit dem, was er sagt. Oder dreifach sogar die Sachen, die er sagt.
Das ja, vielleicht.
Die Blick ist so elegant auf. Einfach.
Ja, genau, das ist, glaube ich, das Grundproblem, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Manchmal ist der Film nicht so elegant, wie er sein müsste, wenn man da vielleicht nochmal rübergegangen wäre. Aber wenn wir ihn schon erwähnen, vielleicht doch der eigentliche Protagonist oder Antagonist des gesamten Films ist ja nun mal wirklich Satan himself. Und das war so eine Sache, das ist mir beim ersten Gucken wirklich nicht so aufgefallen. Und dafür bin ich dann doch wieder mega happy, dass wir den gestern schön nach Gyros und Bier nochmal zusammengeguckt haben. Weil so oft quasi im Bildschirmhintergrund Satan tatsächlich zu sehen ist. So ganz kurz als schemenhafte, schattenhafte Gestalt. Man sieht immer nur den Umriss, man sieht manchmal so die Hörner. Und ich bin ganz sicher, dass es noch einige Szenen gab, wo wir ihn beide auch gar nicht gesehen haben. Aber das war cool gestern, weil wir uns immer wieder gegenseitig darauf aufmerksam gemacht haben, wenn der eine es verpasst hat oder nicht hingeguckt hat. Dann haben wir uns gegenseitig sowas zugerufen wie, ey, hast du gesehen, da hinten gerade, da war. Nein, verdammt, ich habe nicht hingeguckt. Doch, wirklich so, er hat durch die Milchglasscheibe geguckt. Oh, geil. Also das hat mir wieder richtig gefallen. Und das fand ich auch nicht so gimmickhaft, wie man es hätte machen können. Also ich glaube, das ist so ein kleines Detail, das fällt vielen Leuten gar nicht so richtig auf. So vielleicht nimmt es dein Hirn unterbewusst wahr, aber es hat jetzt nicht den Film übernommen, sodass du dich quasi auf gar nichts anderes mehr konzentrierst und in jeder Szene panisch nur den Bildschirmhintergrund absuchst, in der Hoffnung, irgendwo da den Satan stehen zu sehen. Also er hat das ab und zu mal gemacht und mir hat das echt richtig Spaß gemacht, immer zu gucken, ob man ihn irgendwo kurz erhaschen kann. Das war cool.
Ey, ich habe vorhin gesehen, das gibt so einen Artikel von Bloody Disgusting, in dem Oz Perkins im Nachhinein gesagt hat, wenn man den Film sich nochmal anguckt im Kino, dann soll man explizit darauf achten. Man sieht den Satan wohl über 15 Mal.
What?
Ja, und das finde ich krass, weil ich würde jetzt so schätzen, wir haben ihn ungefähr so vielleicht 8, 9 Mal, wenn es hochkommt, wahrscheinlich gesehen, denke ich mal.
Ja.
Also anscheinend, ja. Zum Beispiel anscheinend auch schon sogar im Keller bei Long Legs wohl im Hintergrund und sowas. Ach, cool. Also es ist schon cool. Solche Kleinigkeiten.
Das ist geil.
Das erinnert mich auch wiederum an Hereditary, weil da sieht man auch sehr oft dann tatsächlich dieses Schein von diesem Geist, der dann ja die Fäden zieht. Also dieses blaue Leuchten. Das habe ich beim zweiten und dritten Mal gucken. Da habe ich immer wieder so kleine Sachen im Hintergrund gefunden. Ich mag sowas. Ich mag diese kleine Easter Egg-Jagd im Hintergrund von einem Film. Finde ich ganz schön. Kleines schönes Gimmick auf jeden Fall. Und ohne Scheiß, es gab so besonders eine Szene, die ich überhaupt nicht gemerkt hatte im Kino und die ich dann gestern zum ersten Mal gesehen habe oder die wir beide zum ersten Mal bemerkt haben, wo der Satan dann ganz kurz in einer schemenhaften Schattengestalt im Hintergrund in diesem Türrahmen tatsächlich so sich manifestiert für so eine Sekunde. Boah, da habe ich so Gänsehaut bekommen. Das habe ich selten in einem Film, aber das ist wieder so ein Moment so, guck einmal ganz kurz weg und du verpasst es. So, es gab auch einen Moment, wo du dann gemeint hast, ey, da war er gerade wieder. Und ich so, was? Ich achte ganz Zeit schon aufs Bild und ich habe ihn nicht gesehen. Finde ich irgendwie ganz interessant, weil wir hatten so abwechselnd mal Momente, wo ich dann gesagt habe, da war was im Hintergrund und du hast es nicht gesehen.
Ja, genau.
Und manchmal hast du was gesehen im Hintergrund und ich habe es nicht gesehen. Und dann haben wir zurückgespult und waren so, oh, wow. Also,
das war cool.
Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Und das hatte einen coolen Vibe, weil man ganz ehrlich das Gefühl hat, so der Puppenspieler, der dann halt, der Satan ist im Hintergrund, der ist auch wirklich die ganze Zeit im Hintergrund und überwacht das Ganze. Das fand ich ein schönes kleines Gimmick.
Genau, das ist ein kleines Gimmick, aber was nicht zu selbstzweckhaft wirkt, dass es den ganzen Film überstrahlt. Fand ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, ähnlich wie du, also jetzt habe ich fast Bock, den dann doch noch mal ein drittes Mal zu gucken. Vielleicht ignoriere ich beim dritten Mal die Story völlig und konzentriere mich nur noch auf die Bilder. Ich gucke wirklich, wo der verdammte Satan überall auftaucht und mache dann so eine Strichliste und dann gucke ich, ob wir wirklich auf die 15 Mal kommen. Das wäre vielleicht auch eine ganz neue Art, den Film zu gucken. Ja, also unter dem Strich, also mein Fazit zu diesem Film wäre, ich finde es nicht nur cool, dass es ihn gibt, es freut mich auch wahnsinnig, dass er so einen großen Erfolg hat, weil das, glaube ich, ein ganz starkes Signal ist, dass nicht nur so ein, ich sag's jetzt mal überspitzt, ne, nicht nur so ein Scheiß wie Five Nights at Freddy's funktionieren kann an den Kinokassen, sondern eben auch so ein bisschen was Kunstvolleres, ein bisschen was Eleganteres oder was sich mehr Zeit nimmt, so diese klassischen Slow-Burn-Filme, ich weiß, ganz schlimmes Wort, Und dafür steht Osgood Perkins ja auch. Und ein Film, der wieder mal ein wirklich abgefahrenes und mutiges Konzept hat. Also eine Story, die nicht so einfach zu umreißen ist, der ganz viele Dinge tut, vielleicht manchmal ein bisschen zu viele. Also vielleicht hätte er sich hier und da dann doch ein bisschen konzentrieren sollen und nicht einfach mal so alles auf die Leinwand werfen, von Okkultismus über Serienkiller und Hellsichtigkeit und Familiendrama mit der Mutter. Aber unter dem Strich macht er schon echt eine Menge richtig. Besser hätte er werden müssen, ja, finde ich schon. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so mein Horror-Highlight des Jahres wird. Es kommen ja auch noch ein paar Filme, auf die ich mich auch freue. Aber wenn ich das, also ich bin ja auch generell durchaus Fan von Osgood Perkins. Ich mag einfach die Art, wie der Filme macht. Also ich finde, der ist sehr, sehr souverän. Und ich weiß von vielen Leuten, die finden seine Filme zu öde, weil die sich zu viel Zeit lassen, es passiert zu wenig, es ist zu slow. Der Burn ist dann doch
Der Burn ist zu slow.
Der Burn ist zu slow. aber ich mag auf jeden Fall die Art, wie er Filme macht. Und müsste ich Longlegs jetzt in dem filmischen Schaffen von Osgood Perkins ranken, dann ist der, glaube ich, nicht bei mir auf Platz 1. Also ich glaube, am besten hat mir immer noch The Black Coat's Daughter gefallen, die Tochter des Teufels. Auch hier wieder Teufel, ein großes Thema. Und Longlegs kommt da für mich nicht ganz ran. Ja, wie ist bei dir? Kennst du die ganzen Filme von ihm? Nee,
wie gesagt, ich habe tatsächlich echt fast nichts gesehen. Ich habe hier The Pretty Thing That Lives in Your House, weißt du?
Ah, genau, aber den hattest du gesehen.
Den hatte ich mal gesehen gehabt. Ja. Müsste ihn aber auch nochmal gucken, weil es schon länger her ist. Und ich glaube tatsächlich, ich bin gerade überlegen, aber hier Gretel und Hansel habe ich bis jetzt halt nur so ein paar Ausschnitte gesehen und den so ein bisschen am Rande verfolgt, aber den müsste ich nochmal ganz gucken. Und ansonsten jetzt durch Longlegs habe ich auf jeden Fall noch mehr Bock bekommen, die anderen Filme von ihm mal nachzuholen, weil das ist in der Außenwahrnehmung ja konstant irgendwie so, dass die eher, die sind jetzt keine krassen, explosiven Kassenschlager oder sowas, die haben ja meistens auch eher so eine 50% Wertung, also wirklich so ein Mittelding, aber trotzdem haben die irgendwie immer einen interessanten Look und ein interessantes Feeling, zumindest von dem, was ich so durch Trailer und sowas kenne. Deswegen, durch Longlegs bin ich jetzt so interessiert definitiv, was der Dude noch raushaut und was er bis jetzt gemacht hat.
Ja, und also ich finde, es ist ihm nur zu wünschen, oder ich glaube es tatsächlich auch, weil der Film eben relativ erfolgreich war und ich glaube jetzt schon so ungefähr das Fünffache seines Budgets schon weltweit eingespielt hat. Also ich glaube, für so ein kleines Studio wie Neon ist das auf jeden Fall ein dicker Erfolg, allein so aus Prestige- und Marketing-Sicht. Also Longlegs ist einfach ein Thema. Jeder, zumindest in der Horrorbubble, hat von ihm gehört. Die meisten mögen ihn ja auch. Und deswegen, glaube ich, war das echt ein ganz schönes Heimspiel für Neon. Und also sollte mich sehr wundern, wenn Osgood Perkins jetzt nicht noch mehr kreative Freiheiten bekommt beim nächsten Mal. Also wäre ja auch cool. So, ja. Gebt dem Mann ruhig noch ein bisschen mehr Budget und so. Der soll sich ja auch mal ausprobieren. Und wenn er jetzt quasi seine Traumprojekte noch leichter verwirklichen kann, ey, umso cooler. Vielleicht macht er irgendwann so den bestimmten Genre-Film. So, er braucht, weiß nicht, 5, 6, 7 Anläufe oder so, aber irgendwann fährt er das Ding so richtig nach Hause. Ich finde, er ist auf einem ganz guten Weg. Und bin ähnlich wie du, also auf jeden Fall bei seinem nächsten Film sowas von am Start. Wenn der was Neues raushaut, ob es im Kino ist oder auf Netflix läuft oder sonst wo, ich gucke mir auf jeden Fall auch den nächsten Osgood Perkins an. Ja, deswegen bleibt uns noch zu sagen, schreibt uns, lasst es uns irgendwie wissen, wie hat euch Longlegs gefallen? Wirklich, in dem speziellen Fall, da bin ich echt mal auf euer Feedback gespannt. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen, ob da bei den Leuten jetzt gerade gut ankommt oder nicht. Oder wie gesagt, wir produzieren es ja vor, das heißt, jetzt gerade ist er hier noch gar nicht gelaufen. Ich habe also keine Ahnung, wie so die breite Kinogängermasse den annehmen wird oder eben auch nicht. Deswegen, ja, sagt doch mal, fandet ihr den cool? Kamt ihr befriedigt raus oder dachtet ihr ähnlich wie wir jetzt so, ja, schon gut, aber hätte am Ende noch besser werden müssen? Keine Ahnung. Lasst es uns wissen und diskutiert mit uns. Ja, haben wir noch was, lieber Kolja?
Was haben wir noch? Was man, glaube ich, anteasen kann, ist, wenn Longlegs irgendwann offiziell draußen ist, also auf Blu-ray draußen ist oder in verschiedenen Streaming-Plattformen, wo auch immer der dann letztendlich laufen wird über Neon, dann werden wir tatsächlich auch ein Audio-Commentary rausbringen, wie wir den Film gucken und darüber sprechen. Also da seid gespannt, da kommt das auch nochmal. Dann könnt ihr live uns dabei zuhören, wie wir unsere Gedanken zu dem Film und zu jeweiligen Szenen nochmal kundgeben. Das wird dann auf Steady unter dem jeweiligen Paket auch laufen. Deswegen an der Stelle auch nochmal, schaut gerne bei Steady vorbei. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen und vielleicht auch noch ein paar kleinere Boni abstauben. Ist auch alles hier unten verlinkt in dem jeweiligen Podcast. Deswegen wäre super cool, wenn ihr da vorbeischaut. Und noch eine Sache, eine Sache in eigener Sache. Wolf, das kannst du mal anhauen. Was haben wir denn noch so?
Wir haben außerdem seit einiger Zeit auch einen super schönen, schnieken Merchandise-Shop. Super geil. Der heißt Horrorshop. Natürlich Horror, wie wir uns schreiben, mit H. Horrorshop.de. Da kriegt ihr Shirts. Also, wir haben wirklich öfter mal Anfragen bekommen, ey, hier, das Logo ist so geil und so. Warum gibt's denn keine Shirts von euch, ihr dumme Schweine? Und da haben wir gesagt, wir wollen nicht länger dumme Schweine sein. Oder wenn schon dumme Schweine, dann wenigstens gut angezogene dumme Schweine. Und deswegen haben wir jetzt den Merchandise-Shop. Also guckt auch da vorbei, wenn ihr Bock habt, unser super schickes Logo auf eurer stolz geschwellten Brust zu tragen. Natürlich für Männer und für Frauen. Und ein Hoodie gibt's auch. Ja, also kleidet euch da ein. Ich wette, die Blicke fliegen euch zu. Und wenn euch irgendein Model-Scout auf der Straße anspricht, ey, du bist ein geiler Typ oder du bist das nächste Top-Model, dann kann das natürlich nur an diesem Shirt liegen. Also, baut euch eine Brücke in eine goldene Zukunft und tragt ein Shirt von Horror. Und ansonsten, weil du es gerade gesagt hast, nochmal ganz kurz, wegen Steady und so. Also auch hier, ne, wie so oft, vielen, vielen Dank an alle Supporter. Super geil, echt, wir stehen zutiefst in eurer Schuld und deswegen haben wir uns überlegt und überlegen uns auch immer wieder, gibt es nicht noch hier und da vielleicht eine Kleinigkeit, um euch noch etwas zu geben, quasi als Dankeschön für eure Unterstützung. Und da haben wir jetzt auch was Neues, oder wir werden das etablieren, dass nämlich Supporter einen Zugriff auf einen speziellen Discord-Channel haben, in dem sie Fragen posten können, die wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen in einer kurzen und knappen Form beantworten. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr von uns wissen wollt, was brennt euch auf den Nägeln, dann ballert es in den entsprechenden Discord-Channel. Da heißt, glaube ich, wie heißt der? Einfach nur Horrorfragen, ne?
Horrorfragen, genau, mit so einem großen roten Fragezeichen ist es. Da könnt ihr dann einfach eure Fragen reinsammeln und dann gucken wir immer am Ende jeweiligen Folge, was wir davon nehmen. Das können wir natürlich nicht alle beantworten, aber haut einfach raus, was ihr denkt. Also das muss jetzt auch echt nicht alles so auf den jeweiligen Cast bezogen sein, sondern alles. So ein bisschen wie wir damals unser ein Jahr Special gemacht haben, wo wir einfach alle eure Fragen beantworten. Deswegen haut da alles raus, worauf ihr Bock habt, was ihr schon immer von uns wissen wolltet. Schuhgröße von Wolf, Nasenlänge, was auch immer.
Andere Länge.
Rein damit.
Das geht schnell, das ist schnell zu beantworten. Ja, also wirklich, das ist wie so ein Mini Ask Me Anything. Wir sammeln dann einfach, seid nicht böse, wenn eure Frage nicht dann sofort beim nächsten Mal auftaucht. Aber das ist einfach jetzt irgendwie eure Anlaufstelle. Ja, und ansonsten, wie immer, cool wäre es, wenn ihr auch bei Instagram mal vorbeischaut oder Threads und so, der Horror-Podcast, wisst ihr ja, da kriegt ihr irgendwie immer alles mit. Ja, und jetzt kann ich nur sagen, wenn ihr noch nicht im Kino wart, dann guckt euch Longlegs an. Vielleicht habt ihr jetzt speziell, habt ihr euch richtig krass spoilen lassen, aber euch ist das egal. Es gibt ja so ein paar Menschen, ne? Ich finde das so weird, wenn Leute sagen, ach, es ist mir egal, ich habe mir auch vorher schon alles durchgelesen. Den kompletten Story zusammen, die Zusammenfassung auf Wikipedia und so. Ich gucke mir den Film trotzdem an, ich denke so, hä? Aber ja, wenn dem auch so bei euch sein sollte und ihr habt euch jetzt krass spoilen lassen, trotzdem Bock auf den Film, dann geht in Longlegs und sagt uns dann, wie er euch gefallen hat. Und ansonsten, oh, warte mal, die nächste ist die 50. ne?
Oder? Yes, unser Special.
Krass, yes, geil. Oh, da haben wir uns auch eine, ja, eine kleine Spezialfolge ausgedacht. Also haltet Augen und Ohren offen, ihr kriegt mit, was da kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen geht's hier weiter. Und Kolja, du hast das letzte Wort. Hau raus.
Kuckuck. Oh.
Du bist unheimlicher, aber auch sexier als Longlegs.
Hey, Satan!
Kino hat mir das Leben gerettet. Lucio Fulci.